Essenz des Chaos ist der Wandel, glaube ich zumindest als treuer Jünger des Zinch. Und deswegen habe ich heute zwei Gäste eingeladen, um über Total War Warhammer 3 zu reden, die für Wandel stehen, spezifisch dafür, mich schrittweise überflüssig zu machen. Da haben wir zum ersten meinen wundervollen Kollegen Fabiano, der die hehre Aufgabe der Total War Tests von mir übernommen hat, so wie ich sie einst von Micha übernommen habe. Hallo Fabiano.
Maurice, sei mir gegrüßt.
Und guck, Micha ist jetzt nicht mal mehr in diesem Podcast. Früher, es gab eine Zeit, da war Micha der GameStar-Mann für Total War. Jetzt ist er komplett ersetzt. Niemand braucht ihn mehr. Er ist ja schon doppelt altes Eisen, weil ich habe ihn schon lange abgelöst und jetzt hast du mich abgelöst.
Das ist in der Tat so, aber ich hoffe nicht, dass Micha komplett überflüssig geworden ist.
Naja, also er ist halt Head of Podcast, aber guck mal, wir podcasten gerade ohne ihn. Also irgendwann, also ist halt schon, sollte er sich mal Gedanken machen darüber.
Wir werden schauen, was wir tun können.
Ja, richtig.
Also ich reiß gerne alles an mich, was ich an mich reißen kann. Darum geht es ja auch ein bisschen bei Total War, deswegen mache ich das ja.
Das ist eine sehr gute Einstellung. Und wo wir gerade bei an sich reißen sind, mein zweiter Gast macht mich gerade auch überflüssig bei meinem eigenen Livestream-Format, dem Ränkespiel. Denn Schritt für Schritt reißt sie es an sich und organisiert es inzwischen schon so halb, fast mehr als ich. Die wundervolle Pia, hallo!
Kann ich etwas an mich reißen, was schon mir gehört?
Wow, jetzt geht's ab. Ich meine, dann würden wir halt einfach in der Vergangenheitsform davon reden, dass du es bereits an
sie
mich
hat
gerissen
an hast. Mich gerissen hat. Ja, ah, nee, ja. Warte mal, Wort, guten Morgen, ich bin nicht wach genug dafür.
Das ist ungefähr das, genau. Und mal schauen, wie lange es dauert, bis dieser Podcast auch dir gehört. Denn wir haben dich gerade erst kürzlich zu Crusader Kings zu Gast gehabt. Und damals haben wir versprochen, wir laden dich bald wieder ein. Du hast wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass wir dir so bald schon wieder auf den Nerven gehen würden.
Die Woche drauf, ey.
Aber ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn es nicht gerade im Ränkespiel ist, dann nicht. Aber normalerweise schon. Und ja, der Februar ist ja auch gerade so ein Monat, ne? Also wir sind ja alle so am Rödeln, ihn irgendwie mehr oder weniger abzudecken auf den verschiedenen Kanälen, die wir alle betreuen. Bei dir ist das Twitch TV Shurioka, liebe Leute, guckt da gern alle mal rein, wenn ihr wundervolle Strategiespielstreams wollt, denn Pia ist eine der größten Strategiespielstreamerinnen unserer Gaming-Szene und da gibt's Crusader Kings, da gibt's Total War, da gibt's Foundation, da gibt's ganz viele wundervolle Sachen, unter anderem gerade auch eine Koop Warhammer 3 Kampagne mit mir zusammen, denn schamlose Schleichwerbung. Auch ich bin aktuell mehr auf Twitch, Twitch.tv Maurice Weber. Am besten folgt ihr uns beiden, aber mich kennt ihr schon, deswegen vor allem der wundervollen Pia. Und da noch ein Disclaimer, den wir ähnlich wie bei Crusader Kings hier voranschicken müssen. Pia und ich waren auch beide in gesponserten Streams zu Warhammer 3. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Bei diesem Stream jetzt macht damit mit dieser Info natürlich, was ihr wollt, wie ihr das Gesagte beurteilt. Aber wem ihr 100% vertrauen könnt, ist Fabiano, denn der war nicht in einem dieser Streams. Deswegen ist er absolut glaubwürdig. Oder Fabiano, bist du das?
Ja, aber das gilt ja auch bei allen Dingen. Also nicht nur jetzt bei Warhammer, sondern ich halte mich allgemein für die extrem vertrauenswürdige Person.
Natürlich, natürlich.
Das ist nicht so vertrauenswürdig, wenn du selbst dabei lachst, während du das sagst. Ich glaube, das musst du nochmal üben. Wollen wir das nochmal aufnehmen und ihr schneidet das andere raus?
Nee, das hat er jetzt so gesagt. Das ist, also, ist ja nicht mein Job, Fabianos Vertrauenswürdigkeit in die Welt zu tragen, wenn er das nicht selber hinkriegt.
Naja, das wirkt so tollpatschig und das weckt ja das Vertrauen. Die Leute denken sich dann, jemand, der so ein Patzer macht bei seiner eigenen Ankündigung, der ist ja viel zu inkompetent, um nicht vertrauensvoll zu sein.
Ach so, du meinst, du bist zu blöd, um die Leute zu verarschen. Das ist dein Pitch.
Das ist auch meine Strategie bei Total War. Ich stelle mich sehr tappisch an, damit die Leute dann denken, okay, der ist ja keine Bedrohung. Ich kümmere mich erstmal hier um Kislev und dann kommt halt Korn an.
Ja, die klassische Korn-Strategie, ne? Unauffällig
ja. Ich wollte gerade sagen, meine erste Assoziation mit Korn wäre auch gewesen, ja, der ist nicht so gefährlich. Also, bestimmt.
Nicht, wenn ich ihn spiele.
Dann fangen wir doch direkt mal mit dieser Frage an. Was ist denn euer Lieblings-Chaos-Gott, Pia?
Slaanesh.
Warum?
They will not know the safe word.
diese Sprüche in diesem Spiel, sie sind halt alle großartig. Warhammer-Spiele haben oft Also bessere Sprecher als man von Strategiespielen je gewohnt ist. Das war schon bei Dawn of War damals so. Absolut fantastisch. Und Warhammer 3 auch wieder.
Nee, aber also tatsächlich, ich glaube, ich bleib da auch ein bisschen mir selbst treu. Ich bin zu Total War Warhammer gekommen mit dem zweiten Teil. Das heißt, den ersten habe ich selber nie gespielt. Der zweite hat mich voll abgeholt und ist tatsächlich auch 2020 einer, ich glaube sogar das meistgestreamte Spiel von mir auf Twitch gewesen. Und mein häufigster Startpunkt war tatsächlich Morati. Und damit ist es ein bisschen, ja, es ergibt ein bisschen Sinn, warum ich von Morati den Sprung zu Slaanesh mache, würde ich mal sagen. So als Muse des Chaos-Gottes. Und das ist eine schöne Kombi, ich mag das.
Ja, jetzt gibt dir quasi Warhammer 3 endlich die Option, quasi all out zu gehen. So, du musstest bislang dich so ein bisschen rumdrücken, um so, ja, wer ist denn am nächsten dran an Slaanesh? Und jetzt hast du einfach den Gott selbst und kannst noch viel widerwärtiger und perverser werden als je zuvor im Grunde. Ist ja der Pitch von Warhammer 3.
Ja, wobei du spielst ja nicht wirklich die Götter. Du spielst ja eher einen der Hauptdämone der Götter und agierst quasi im Namen der Götter. Ich muss sagen, ein Gott zu sein, würde mir auch gefallen bei Total War.
Ja.
Aber das würde, glaube ich, so die Verhältnismäßigkeit dann ein bisschen zerreißen. Weil wenn wir die Chaos-Götter wirklich, wie sie sind, ins Spiel bringen, brauchen wir halt keine andere Fraktion mehr.
Das stimmt. Fabiano.
Dann brauchst du sie dann auch als legendäre Lords. Und das würde ich gerne mal sehen, wie so ein wahrhaftiger Korn über das Schlachtfeld schreitet.
Ich glaube, der schreitet nicht mehr. Es gibt danach keinen Schlachtfeld mehr.
Das wäre schon schön. Ja, Fabiano, wie ist denn bei dir? Ist es Korn bei dir?
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also von den Chaosgöttern, das war ja die Frage. Und da würde ich mich schon für Korn entscheiden, weil ich dann doch ein bisschen leicht zu beeinflussen bin. Und sobald es eine große Herrscher an Dämonen gibt, die Blut für den Blutgott schreien und Schädel für den Schädelthron, dann spricht mich das an. Ich finde das sehr angenehm, wenn die Untergebenen eines Chaosgottes ihn so feiern, dass man da mitmachen würde. Deswegen mag ich auch Nurgle ganz gern, weil die finden ihren Gott auch ganz geil. Aber das bei Korn hat mir noch was anderes gegeben, weil er halt einfach so broken ist in Warhammer 3. Also Skarbrand und die Kampagnenmechaniken von Korn, die haben es mir richtig angetan. Sie sind total unbalanced und man kann damit richtig extreme Schneebälle lostreten, bevor man eigentlich im Total War typischen Endgame ist. Und das hat mich angesprochen. Das fand ich gut. Das habe ich auch viel gemacht. Ich habe Kasai, bin ich in den Rücken gefallen und habe sie einfach überrollt mit einer Blutarmee und Skarbrand, der ohnehin total broken auf dem Schlachtfeld ist, weil er, glaube ich, der stärkste Lord überhaupt ist, auch im Vergleich zu den anderen. Und das finde ich dann doch sexy. Also noch sexier als Slaanesh.
Ja, es gab einen traurigen Moment in Pias und meiner Koop-Kampagne, wo ich es mit Skarbrand zu tun bekommen habe, um eure beiden auch zu verbinden, weil ich ins Reich der Slaanesh gegangen bin. Und da siehst du ja immer nicht, wer im nächsten Ring vor dir ist. Und dann gehe ich halt rein und renne halt direkt in Skarbrand rein. Und die Armeen waren so einigermaßen ausgewogen, seine bisschen stärker. Und oft ist ja so gegen die KI, so leichte Niederlage kannst du eigentlich ganz gut drehen, haben wir uns dann auch beide gedacht. Womit wir halt nicht gerechnet haben, ist, dass Skarbrand allein ausgereicht hat, um mehr oder weniger meine halbe Armee zu wipen, plus meinen Helden. Ich dachte, ich habe doch auch so einen Kathaya-Drachenhelden, das ist doch auch nicht das Schwächste auf der Welt. Ja, ist auch nicht, aber ist halt auch nicht das Stärkste auf der Welt, weil das ist Skarbrand.
Skarbrand hat einen Nachteil, dass er nicht fliegen kann, wie die anderen Blutdämonen. Aber
ja, was für ein Nachteil.
Er braucht
oh Gott.
Auch nicht, genau. Das heißt nur, dass halt, das ist der eine Vorteil, den die fliegenden Helden vor ihm haben. Sie können noch vor ihm wegrennen. Und das müssen sie auch. Ganz, ganz traurig. Ja, eigentlich ist es mein Lieblings-Chaos-Gott, sonst ist ja Tsiinch, wo ich eigentlich immer so ein bisschen zwiegespalten war, weil ich Tsiinch in allem mag, was er repräsentiert. Magie und Intrigen. Regelmäßige Podcast-Hörer werden jetzt sicher gerade sehr, sehr überrascht sein. und das Einzige, was ich bei Tsiinch nicht mag, er hat halt eigentlich diese unglaublich uncoolen Dämonen. Also ich bin da immer noch von der Warhammer-Lore irritiert, dass der Gott der Magie und der Intrigen als Dämonen dann einfach so pinke, deformierte Blobs hat. Das hat seine Begründung, dass Tsiinch ja für Wandel steht und die halt so im Wandel sind, dass sie halt nicht irgendwie eine feste, gescheite Form haben. Aber die sind halt uncool, diese Horrors, dachte ich. Bis man sie dann in Warhammer mal in Aktion sieht und merkt, okay, womit sich das repräsentiert, ist, dass einfach meine ganze Schlachtlinie Feuerbälle schmeißt. Und ich sehe sie ja nicht aus der Nähe in Warhammer. Ich zoome ja nie ran, um den einzelnen Horror zu gucken. Was ich einfach aus der Ferne sehe, ist dieses lächerliche Feuerwerk, das sie abbrennen, wo andere Völker Pfeile schießen. Also hat halt ziemlich Bogenschützen, die Feuerbälle schießen. Was lustigerweise auch das erste ist, was ich damals in Schlacht um Mittelerde gemoddet habe. Ich habe Ork-Bogenschützen Sarumans Feuerbälle schießen lassen. Und das ist jetzt, was ziemlich dir gibt. Und das ist halt geil. Und allgemein können wir da mal, finde ich, auch anfangen direkt mit denn wir wollen ja heute eben ein bisschen über Warhammer 3 es bewerten, wie es uns gefällt, was seine Stärken, was seine Schwächen sind. Und ich finde, Stärke kann man wirklich eindeutig sagen, dass die Fraktionen einfach sehr, sehr cool geworden sind.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch nicht alles ausprobiert. Ich habe jetzt ein bisschen Kislev gespielt. Wir haben jetzt natürlich unseren Cathay-Run. Und ich habe privat für mich ein bisschen ins Landisch reingeschaut. Und ich finde es halt super cool, dass die Arten des Kämpfens halt so unterschiedlich sind, aber trotzdem, also vielleicht lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, aber es fühlt sich vom Kämpfen her runder an als der zweite Teil. Also ich habe das Gefühl, die einzelnen Fraktionen gehen von vornherein jetzt mit den Details halt an den Start, die man im zweiten Teil von den überarbeiteten Völkern kennt. Es sind ja zum Beispiel die Beastmen überarbeitet worden oder mit dem Waldelfen-DLC kam ja mehr Waldelfen-Content dazu und die ganze Städtemechanik wurde ein bisschen überarbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass sie das jetzt schon von Anfang an so mitbringen. Und das war für mich sehr positiv, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht nicht passieren könnte. Und das war so die einzige Angst, die ich hatte und die wurde mir entrissen. Und jetzt bin ich einfach nur Feuer und Flamme.
Ja, da würde ich auch 100% zustimmen, weil es war ja auch so ein bisschen bei Warhammer 1, wenn man sich das mal anguckt, wie es ganz am Anfang war, bevor die ganzen Reworks kamen, auch für die alten Völker, auch für die Zwerge und die Orks, die haben ja auch zwischendurch Reworks bekommen, einfach weil Creative Assembly über die Jahre, seitdem das erste Warhammer Total War rauskam, verstanden haben, wie sie ihre Völker wirklich anpassen müssen, damit die unterschiedlich sind und auf der Kampagnenkarte Spaß machen. Ich finde ja auch mittlerweile haben sie es sogar geschafft, durch diese unterschiedlichen Kampagnenmechaniken ein bisschen diese Schwäche auszugleichen, dass die Reichsverwaltung ja bei Warhammer nie die große Stärke war, wie es vielleicht bei anderen Total War-Teilen war, wie bei Three Kingdoms zum Beispiel. Aber dafür hast du halt so viele coole, unterschiedliche Fraktionsmechaniken auf der Karte vor allem. Teilweise jetzt auch mit eigenen Bildschirmen und so, was früher auch überhaupt nicht so Sache war. Jetzt hast du halt wirklich Nurgle, der da steht, oder halt als Khugad Plagenvater mit seinem großen Pestkessel und du wirfst da wie bei Plague Inc. deine verschiedenen Symptome rein, um deine eigene Pest zusammen zu brauen. Das sieht halt super cool aus.
Ja, oder die Pocken. Entschuldigung.
Kannst du alles zusammenbrauen, kannst Pocken zusammenbrauen, kannst Fieber zusammenbrauen und die dann einfach in die Welt entlassen und das sind alles coole Mechaniken. Es hat ein bisschen dann ein Ballastproblem, kann durchaus mal entstehen. Wie gesagt, Skarbrand, ich find's halt fast absurd, wie mächtig dem seine Fähigkeiten auf der Kampagnenkarte sind. Aber ich find's sehr, sehr cool. Ich liebe die Variation, die Vielfalt. Auch bei den Schlachten, du hast ja auch gerade gesagt, Maurice, dieses Magiefeuerwerk von Zinch ist halt einfach super cool anzusehen.
Zinch ist so geil.
Die Chaos-Götter, die sind so alle so extreme gut. Auf der Schlachtkarte, so extreme Fernkämpfer, ja. Extreme tanky, beefy, langsame Nurgle-Dämonen, Skorn, die halt einfach losrennen, magieresistent sind und alles kreuz und klein schlagen. Und Slaanesh, die halt ultra schnell sind. Also es ist halt absurd, wie schnell diese Slaanesh-Einheiten sind. Das sind halt alles Extreme. Die anderen beiden Fraktionen, Kislev und Kathay und die Ogre, sind nochmal eine Sonderstellung. Aber Kislev und Kathay sind dann wieder mehr traditionell Warhammer. Aber auch da gibt es halt krasse Unterschiede mit Lords, die sich in Drachen verwandeln können und so. Das ist halt echt eine richtig große Stärke.
Und wir waren in unserer Koop-Kampagne auch sehr begeistert von diesen, auch von den Kathay-Kampagnenkarten-Mechaniken. Diese Karawanen zum Beispiel ist halt auch mega cool. Und es ging mir auch so, ich habe vorher auch noch wieder eigentlich erstmal kritisiert, dass ich so finde, so das Reichsmanagement in Warhammer ist halt immer nicht ganz so spannend gewesen. Und ich merke mehr und mehr, es stimmt gar nicht mehr unbedingt so. Weil halt wirklich so die grundlegende Wirtschaft ist immer noch simpel. Aber es hat halt jetzt echt fast jedes Volk wirklich so sehr eigene Mechaniken, die du auch beachten musst. Und auch so die Siedlungsgestaltung ist ein bisschen anspruchsvoller geworden, dadurch, dass zum Beispiel also Garnisonen unglaublich wichtig geworden sind. Und das halt ein Gebäudeslot ist, den du wirklich bedenken musst, wenn du planst. Weil weil du einfach, du brauchst gute Defensive, sonst kannst du es eigentlich teilweise komplett vergessen. Also ich finde es deutlich spannender geworden auf der Kampagnenkarte, was so das Management deines Volks angeht. Es ist, wie du sagst, das haben einige noch kritisiert auch, das Balancing scheint noch nicht so perfekt zu sein. Ich habe allgemein das Gefühl, vielleicht von Korn abgesehen, tun sich Chaos-Fraktionen ein bisschen schwerer, was ihre Startpositionen auch angeht, weil sie mehr Feinde direkt haben, weniger Diplomatie machen können. Und auch auf den Schlachtfeldern scheint es zu sein, dass zum Beispiel Zinch gilt als sehr, sehr stark, weil seine Einheiten auch noch Schilde haben, die sich regenerieren können. Während ich glaube, Slaanesh und Nurgle noch als ein bisschen schwach gelten im Vergleich. Ist aber, finde ich auch, also das ist im Rahmen dessen, was zum Launch eines Spiels halt auch mal sein kann. Gerade wenn sie halt 8 Fraktionen haben, ne, statt der 4, die Warhammer 2 zum Launch hatte, nehme ich ihnen das auch nicht wirklich, sage ich mal, tiefergehend übel, dass da das Balancing. Und ich habe auch noch nicht alle Völker gespielt. Also, wie auch, ne? Du kannst ja in einer Woche jetzt noch
gar nicht alle gespielt. Klar, was ist Schlaf?
du hast auch nicht alle gespielt.
Ich
hast
Schlaf
du
schon alle gespielt?
Ja, ja. Das verstehe. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. und es gibt ja auch noch andere Sachen, ne? Crusader Kings und so. Es ist ein absurder Monat gerade.
Ich fühle mich, als wäre einfach Februar gerade Weihnachten, aber halt so den ganzen Monat.
Februar ist mehr Weihnachten, ja, als Weihnachten stimmt, war dieses Jahr.
Absolut.
Zumindest, also vor allem für Strategiespiele, aber eigentlich für alle, ne? Wer halt keine Strategiespiele gespielt, kriegt halt Horizon und Elden Ring gerade. Also,
ja, und Lost Ark.
Und Lost Ark, stimmt, richtig.
Hast du es jetzt schon verdrängt, weil du so enttäuscht warst, dass du nicht reingekommen bist? Oder warum hast du es gerade nicht aufgezählt?
Ich hab's tatsächlich weitgehend zurückgestellt, weil ich mir denke, bevor ich jetzt dann noch einen Stream mache, wo ich 3 Stunden in der Warteschlange bin.
Spiel lieber Warhammer.
Warhammer ist ja da. Warhammer hat Bock auf mich. Ich hab Bock auf Warhammer. Warhammer lässt mich rein. Deswegen Lost Ark ist bei mir gerade so ein bisschen runtergestellt auf bis man wieder spielen kann ohne stundenlange Warteschlange. Und dann eben Crusader Kings, wie gesagt, also es gibt viel und deswegen warum sollte man sich, also es gibt keinen Grund, gerade in Server-Warteschlangen zu hängen, weil man hat genug Alternativen. Aber genau, ich habe auch noch die Kritik gelesen, dass wohl, was die reine Einheitenzahl angeht, die Warhammer 3 Völker noch hinterherhängen, hinter den natürlich auch DLC gepumpten 2- und 1er Völkern tatsächlich. Ich finde aber, du merkst es nur zum Teil, weil die da sind, sich dafür recht besonders anfühlen. Also zum Beispiel hat halt Zinch Sachen wie diese Flamer-Dämonen, die halt wirklich nochmal einfach Flammenwerfer sind, die sich sehr eigen anfühlen. Also ich finde, das Spiel fühlt sich schon, was die Völker angeht und auch durch die Kampagnenkartenmechaniken, sehr umfangreich.
Ich finde, also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde auch, dass die Menge an Magie, die dir zur Verfügung steht mit deinen Helden und mit deinen Kommandanten, ziemlich heftig ist. Also ich habe mich jetzt ein bisschen bei Kislev und bei Cathay ein paar Helden quasi schon ein bisschen weiter hoch gelevelt gehabt. Und ich finde, die haben relativ coole Zaubersprüche auch, die sich auch sehr krass voneinander unterscheiden und die auch wirklich liebevoll umgesetzt wurden, sodass ich auch das Gefühl habe, okay, auch wenn es jetzt weniger Einheiten sind, dann fühlen sich zumindest, also diese Einheiten, die da sind, fühlen sich halt sehr vollständig an. Und ich muss sagen, dass ich bei Cathay vor allem, ja, aber bei beiden eigentlich einfach sehr viel so Begeisterung für Einheiten hatte, die ich dann entdeckt habe. Zum Beispiel eben dieser riesige Ballon, der als Artillerie da über die halbe Karte drüber schießt und gleichzeitig, wenn du über was drüber fliegst, kannst du noch Bomben runterfallen lassen. Und das sieht halt einfach mega cool aus und das ist halt, finde ich, eine voll spannende neue Überlegung. Oder bei Kislev halt die Bärenreiter, wo du dich halt, ich glaube, standardmäßig bei Total War immer ein bisschen so drüber, also außer du spielst Britannia, dann ärgerst du dich ja immer so ein bisschen über die schlechten Pferdereiter. Zumindest ich mit Dunkelelfen, die ich bis jetzt gespielt habe, finde die Pferdereiter immer eher meh. Und dann hast du halt bei Kislev diese Bärenreiter, die einfach alles niederrennen und das ist einfach cool. Also es ist schon ziemlich nice gemacht und auch die Elementarbären finde ich ziemlich cool gemacht, wobei die Elementarbären mich ein bisschen enttäuscht haben, muss ich sagen, weil die sahen in dem Vorab-Trailer sahen die so krass aus. Und vielleicht habe ich auch einfach den falsch eingesetzt, aber bei mir ist der einfach umgefallen wie so ein Schneemann.
Ja, das, was du mit der Magie gesagt hast, das finde ich auch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt ein halbes Jahrzehnt lang Total War Warhammer spiele. Aber ich weiß noch, als Warhammer zum ersten Mal kam, habe ich mich mit der Magie im Besonderen sehr schwer getan. Wahrscheinlich, weil ich halt einfach nach irgendwie 15 Jahren Total Wars gewohnt war, nicht irgendwelche Magiefähigkeiten einzusetzen. Ich hatte irgendwie andere Formationen und so, aber Magie kam nicht wirklich so in meinem Schlachtplan vor. Deswegen habe ich das auch sehr, sehr lange sehr stiefmütterlich behandelt. Jetzt bei Warhammer 3 aber setze ich sehr stark auf Magie und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie halt einfach das Magiesystem über die Jahre ein bisschen optimiert haben, dass man sehr viel leichter jetzt überhaupt sehen kann, was so ein Zauberspruch macht. So, ich mache irgendwie Rechtsklick da drauf und dann sehe ich direkt, was der eigentlich machen soll. Und die Zeit wird verlangsamt, wenn man ihn einsetzt. Das ist bei mir auch so bei Warhammer 3. Vielleicht so ein ganz netter kleiner Nebeneffekt, der mir letztens erst bewusst wurde, dass ich Magie sehr viel effizienter einsetze und mit sehr viel Freude auch an der Sache und wirklich auch Bock darauf habe, Zauberer in meine Schlachtreihen hineinzufügen, weil ich gerne diese Zauber einsetzen würde.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass sie da schon auch sich ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Also ich weiß noch, bei den alten Warhammer-Teilen fand ich Magie teilweise ein bisschen enttäuschend, weil sehr viel halt, und es ist immer noch zum Teil so, aber ein bisschen weniger, sehr viel einfach verschiedenste Buffs waren, die du auf dem Feld auch irgendwie gar nicht eindrucksvoll siehst und immer so, und du liest dich so durch die Listen, okay, der gibt plus 24% Waffenstärke und Rüstung und der gibt plus 24% Angriffsstärke und Geschwindigkeit und der gibt Minusrüstung und sowas. Und jetzt gibt's halt Sachen, die viel sichtbarer sind, wie zum Beispiel Geschosse von dieser Einheit prallen auf sie zurück.
Ja.
So, wie geil ist das denn bitte?
Das ist super.
Oder diese Feuerwand von Café, ne? Das sieht einfach so gut aus. Ja, ich muss auch sagen, ich hatte beim zweiten Teil auch ganz oft das Gefühl, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich blind bin und jetzt werden mich die Hörer hier verächtlich auslachen. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich mir auch nie sicher war, habe ich gerade einen Buff oder einen Malus gezaubert, weil die Animationen so ähnlich waren. Und gerade bei den Dunkelelfen, wenn eh alles schon eher dunkel gehalten ist und die Zauber auch dunkel gehalten sind. Also ich saß halt regelmäßig in meinen Kämpfen da, habe ich mich gerade verklickt? Habe ich gerade meine eigenen Einheiten negiert? Ist das gerade ein Buff? Ich bin mir nicht sicher. Und ich finde, dass die Animationen viel besser geworden sind, was das angeht. Und auch eben das, was du vorhin gesagt hast, dass eben der Dämon von Korns, ich glaube Skarbrand, Brand genau. Heißt er oder so, ne? Dass der halt alleine so stark ist. Auf jeden Fall. Aber dieses Gefühl hatte ich jetzt auch mit anderen Helden. Also ich fand das ziemlich cool, dass ich auch bei Kislev mit der Eiskönigin und einer Eisjungfer gemeinsam gefühlt eine ganze Armee rausgenommen habe, beide auf ihren Bären. Weil du halt einfach ganz gut kiten kannst, wenn du dich dann da so drum bemühst und wenn dir die Winde der Magie gewogen sind und du hast da zwei fette Zauberinnen, dann ist das schon ziemlich, also es macht schon sehr viel Spaß. Das ist schon cool gemacht.
Finde ich auch. Es ist auch da, Balancing ist so ein bisschen noch durchwachsen, ist mein Eindruck, aber ich habe mit dem Dämonenprinzen angefangen, wo eigentlich die ganze Fantasie ist, so cool deinen Helden zusammenzubasteln. Und ich habe dann erstmal so gemerkt, irgendwie fühlt der sich nie wirklich geil an, egal wie ich ihn baue. Und dann habe ich schon an mir gezweifelt. Ja, bestimmt bist du einfach ein Loser, Maurice, du baust ihn nicht richtig. Aber zum Glück ist man ja dann, wenn man streamt, hat man immer einen Chat, der einem manchmal sinnvolle Sachen sagt, nicht immer. Aber in dem Fall habe ich dann wohl gehört, es ist ein allgemeiner Kritikpunkt, dass ausgerechnet dieser Held, wo es ja eigentlich besonders wichtig wäre, vielleicht, dass er sich cool anfühlt, weil er so das ganze Ding ist, so dieser Heldenbaukasten, dass der wohl allgemein als eher schwach gilt, egal wie du ihn baust. Das fand ich etwas schade. Auch das sind aber natürlich Details. Ich würde vielleicht mal zum, glaube ich, so ein bisschen umstrittensten Thema als nächstes kommen, nämlich die neue Kampagnenmechanik und was ihr davon haltet. Denn es ist ja nach dem Vortex der zweite Anlauf, eine zielbasiertere, bisschen auch storybasiertere Kampagne für Warhammer zu machen. Warhammer ist ja traditionell sehr sandkastenorientiert. Total War allgemein, nicht nur Warhammer. Und bei Warhammer probieren sie mehr und mehr so diesen Kampagnen eine eigene Mechanik zu geben. Beim Vortex ist das überhaupt nicht geglückt, fand ich. Also ich fand, der Vortex war eine richtig lahme Mechanik und wurde auch dann kaum noch gespielt, sobald es Mortal Empires gab, die größere Sandkastenkarte. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass Mortal Empires einfach größer ist und mehr Völker hat, sondern wirklich, dass du einfach lieber im Sandkasten eroberst. Trotzdem haben sie es jetzt wieder mit so einer Mechanik versucht. Und diesmal musst du in die Chaosreiche eindringen, um Dämonenseelen zu holen. Wie gefällt euch das soweit?
Besser als der Vortex zumindest. Also es ist auf jeden Fall so, dass es in seinen Anfängen besser ist als die Malstrom-Kampagne. Also sie macht irgendwie mehr Spaß, wenn man auch mehr Freiheiten hat. Also man kann ja viel leichter in diese Chaosreiche gelangen, weil halt überall diese Portale entstehen und du gar nicht so gezwungen bist, zu irgendwelchen Städten hinzugehen und die zu erobern und so weiter. Und da Rituale dann durchzuführen, die auch irgendwie langweilig sind, sondern wirklich in die Chaosreiche reingehst. Und die Chaosreiche sind ja cool. Also ich finde, die sehen cool aus. Ich finde, die haben coole, durchdachte, unterschiedliche Mechaniken. Manche davon sind nerviger als andere. Ich habe auch schon Leute gehört, die so sich darüber ausgelassen haben, welches Chaosreich jetzt das Beste ist und welches das Schlimmste. Und oft wird gesagt, dass Zinch das schlimmste Reich ist, einfach weil es sehr, sehr, sehr nervig ist. Aber ich finde es gar nicht mal so einen Punkt, wo ich sage, das ist ein Kritikpunkt an dem Reich des Zinch, dass es nervig ist. Weil die Chaosreiche dürfen ruhig nervig sein. Das sind fucking Chaosreiche.
Es passt ja zu Zinch, er ist ja ein nerviger Sack.
Genau. Und das ist halt ein Punkt, der eigentlich cool ist, dass diese Chaosreiche so abwechslungsreich und unterhaltsam auch sind, wirklich beim ersten Mal aber. So, beim ersten Mal sind sie cool und unterhaltsam und abwechslungsreich. Aber du planst ja Total War nicht nur einmal zu spielen, vor allem wenn es so viele coole Fraktionen gibt. Du willst es auch mehrmals spielen. Und momentan ist halt die Situation, du spielst die Kampagne einmal durch oder du brichst ab, weil du frustriert bist. Weil das kann auch passieren bei der neuen Kampagnenmechanik, dass halt einfach andere Fraktionen schneller sind als du und dann permanent hinterher rennst diesen Seelen und dann vor Bellacors Schmiede gegen die Armeen kämpfst. Und dann denkst du irgendwann noch, boah, ich will jetzt einfach, lass mich einfach die Welt erobern, was auch nicht gut geht, weil dauernd Portale spawnen. Aber wenn du es dann irgendwann mal geschafft hast, dann willst du ja nochmal spielen. Und spätestens dann kommst du an den Punkt, wo du denkst, boah, eigentlich habe ich keinen Bock, jetzt nochmal Nurgles Reich durchzuhüpfen, weil es ist zwar cool, aber es ist halt auch trotzdem jedes Mal dasselbe. Und das schadet der Kampagne. Also das ist mein größtes Problem damit, dass es halt grundsätzlich besser ist als der Malstrom, weil es schon beim ersten Mal auf jeden Fall mehr Spaß macht und ein coolerer Hintergrund da ist mit mehr coolen Mechaniken, aber mich ein bisschen davon abhält, langfristig bedingungslos Spaß mit diesem Spiel zu haben, also mit der Kampagne vor allem.
Boah, ich bin, glaube ich, noch nicht, also ich habe mich noch nicht erholt von letzter Woche. Das ist,
Oh ja, eine schöne Geschichte.
Du kannst sie gerne erzählen. Ich weine innerlich, ich weine.
Ja, also ja, ihr habt ja schon gehört, dass Pia dem Slaanesh sehr zugetan ist und in sein Reich gereist ist. Und das Slaanesh-Reich ist ja auch erstmal eine mega coole Idee. Ne? Der verführt dich mit jeder Ebene, dass du doch einfach abhauen kannst und eine Unsumme an Gold mitnehmen kannst, wenn du einfach gehst. Und das war der Plan. Pia hat in bester Slaanesh-Manier offensichtlich gar nicht drauf abgezielt, die Seele zu holen, sondern nur möglichst viel Verführungsgold rauszuschlagen. Und kurz vor Ende hat dann der Chat gesagt, nein, nimm's jetzt noch nicht. Geh noch eine Ebene weiter, dann kriegst du noch mehr. Und Pia hat sich drauf eingelassen. Der Chat war im Grunde die Stimme von Slaanesh in dem Fall. Und dann ist sie rausgeflogen aus dem Reich, weil eine andere Fraktion die Seele errungen hat. Ein Zug, bevor du 50.000 Gold abkassieren konntest.
Ich hatte dann nichts.
Du hattest nichts.
Ich hatte weder die Seele noch das Gold. Das war schon ziemlich hart, weil ich hatte davor, habe ich echt gedacht, ich outsmarte das jetzt und gehe da rein, hol mir Geld, baue mir mega die Armee und gehe dann damit quasi in die anderen Reiche, wo man mehr kämpfen muss und wo es vielleicht einfach eine größere Herausforderung wird und gehe dann zurück zu Slaanesh, weil da musst du ja nur unter Anführungszeichen der Gier entkommen. Und ich habe einmal auf meinen Chat gehört und es ist das allerletzte Mal, dass ich auf meinen Chat hören werde. Aber ich finde es sonst, also ich muss halt sagen, ich finde Warhammer ist generell, also jetzt der dritte Teil ist wesentlich einsteigerfreundlicher als der zweite. Und gerade wenn wir über diese Kampagnenmechaniken sprechen, ist das erste, was mir halt auch einfällt, ist, dass das Tutorial ja auch quasi als Prolog für die ganze Kampagne eingeplant wurde. Und ich finde, es ist ein unfassbar gelungenes Tutorial. Also auch als jemand, der viel Total War gespielt hat und wo man ja eigentlich sagt, okay, ich möchte nicht schon wieder ein Tutorial spielen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, da einfach reinzutauchen. Es war super catchy, es sind vielleicht auch ein paar Tränen geflossen. Ich möchte das gar nicht so sehr spoilern, was da inhaltlich passiert, aber es ist wirklich extrem schön gemacht. Und es hat mir vor allem geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen, worum es denn jetzt eigentlich wirklich bei der Kampagne geht. Ich hatte beim zweiten Teil das Gefühl, wenn du nicht in der Lore bist, wenn du nicht Bücher gelesen hast, und für mich war das damals mein erster Begegnungspunkt mit Warhammer, dann blickst du überhaupt nicht durch. was du, warum du da jetzt ein Ritual machen sollst, wieso du jetzt zu der Stadt, also es ergibt irgendwie keinen Sinn, weil es sehr kompliziert ist und du hast sehr, sehr viele Einheiten und das ist alles so ein bisschen einheitlich und wie auch schon vorhin Fabiano gesagt hat, auch ein bisschen langweilig mit den Ritualen. Und ich finde, diese Tutorial-Kampagne, die du doch an einem Abend sehr entspannt spielen kannst, die holt dich halt richtig ab und erklärt dir, was sind Chaosgötter? Wer ist Urson? Was haben wir mit Urson, dem Bärengott, gerade zu tun? So, warum interessiert er uns? Und was wollen wir überhaupt in diesen Chaos reichen? Und ich finde, das macht das Ganze sehr viel greifbarer. Und für mich macht damit die Kampagne auch mehr Spaß, weil ich wirklich auch diesen Ehrgeiz entwickle und sage, boah, ich will das schaffen. Und nicht nur, okay, da ist jetzt irgend so ein Ritual. Ich mache das jetzt mal, weil da steht im Tooltip, aber ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tue. Und das ist ihnen schon sehr gut gelungen, finde ich.
Das stimmt. Also der Prolog, ich hatte, glaube ich, gar nicht unbedingt vor, den zu spielen. Aber es haben mir dann mehrere Kollegen, die ihn schon gespielt hatten, gesagt, spiel den auf jeden Fall, der ist mega geil. Und das ist ja auch eine Leistung, dass du dein Tutorial so hinkriegst, dass selbst Veteranen es einfach spielen, weil sie Bock drauf haben und dann immer noch Spaß dabei haben. Und ich mochte auch tatsächlich sehr, wie das, weil der Vortex ist, wie du sagst, also selbst wenn man sich mit Warhammer auskennt, ist halt irgendwie so recht abstrakt und so, ja, bist jetzt nicht wirklich emotional investiert darin, dass du den Vortex kontrollierst oder nicht. Und das hat, also Warhammer 3 finde ich deutlich besser geschafft, dass dieses ganze Ringen mit den Chaos-Gott ist einfach mal cooler irgendwie auch. Du hast mit Bellacor auch einen greifbaren Antagonisten, während der Vortex ein bisschen so halt einfach so ein abstraktes Ding ist. Das hat deutlich besser funktioniert. Ich bin auch noch nicht sicher, wie sehr ich die Mechanik mag, mit diesen Chaos-Portalen, weil ich bin jetzt noch durch keine Kampagne durch. Meine Dämonenprinz-Kampagne läuft aber drauf raus, dass ich mit den Seelen ziemlich hinterher bin. Und Fabiano hat mich schon gewarnt, dass das dann richtig nerviger Grind wird, wenn die KI-Fraktionen anfangen, alle 15 Runden den Sieg anzustreben und du sie aufhalten musst, während du eigentlich selber noch Seelen sammelst. Da freue ich mich gerade gar nicht drauf. und ich fand auch, dass es tatsächlich also ich, einerseits finde ich, ist da, kann man schon dieses Argument machen, dass es natürlich ganz cool ist, wenn so eine Kampagne dir ein bisschen Ziele gibt und da auch ein bisschen was passiert und du die nicht einfach ignorieren kannst. Ich hatte aber den Eindruck, selbst auf schwer, und aber in dem Fall auch natürlich, ich habe es noch nicht oft durchgespielt, ich bin sicher, da ist noch viel zu optimieren, aber es macht schon ein bisschen arg viel Stress, wie schnell die KI diese Seelen sammelt, während sie die, also ich habe als Dämonenprinz gespielt, wo ich schon auf Reddit auch Memes gesehen habe, dass die, also wie hart du dich da verteidigen musst am Anfang, weil sie halt aus der ganzen Welt angeschippert kommen, um deine Küstenstädte zu plündern. Also bis du halt komfortabel eine zweite Armee hast, die dein Land verteidigen kann, gegen haufenweise ja auch cheatende KIs und gleichzeitig mit deiner Hauptarmee ins Chaosreich gehen kannst, das dauert halt ein Weilchen. Und es wird dir aber direkt der Stress gemacht, du musst aber schnell, weil die KI wird pro Durchlauf eine Seele sammeln. Und für mich selber, ich fand das schwer zu machen, aber auch da wieder vielleicht auch anders, sobald ich dann mal ein paar Kampagnen hinter mir habe. Aber ich fand schon, dass es ein bisschen übertrieben war, was den Stress angeht, vor allem, weil ich eigentlich keinen Stress in meinen Rundenstrategiespielen mag. Also ich spiele da ein bisschen gern mehr für mich. Ich fand umgekehrt aber, was cool war so ein bisschen diese Erfahrung, was ja dein Reiz an Strategiespielen auch ausmacht, so ein bisschen, es hat ja auch was für sich zu sagen, du kannst das halt nicht spielen, wie du Total War immer gespielt hast, einfach in Ruhe die Karte anmalen, du musst auch ein bisschen lernen, wie du anders spielst und zum Beispiel einfach den Moment, wo du merkst, okay, in diesem Spiel sind die Garnisonsgebäude extrem wichtig und plötzlich wird deine Kampagne halb so stressig, weil du mal deine Städte gescheit verteidigst. So, so diese Klickmachen-Momente sind ja in einem Strategiespiel auch sehr, sehr schön.
Also ich glaube, ich hätte jetzt in dem Cathay-Run, den wir hatten, wenn ich da gecheckt hätte, also ich habe da einfach länger gebraucht in dem Slaanesh-Reich, weil ich halt das erste Mal dort war und erst verstehen musste, wie ich da jetzt laufen muss und eben auch, dass ich da rausgeschmissen werde, wenn vor mir eine Armee unten ankommt und so weiter. Ich glaube, mir wäre es da gelungen, auf jeden Fall direkt was rauszuholen. Man darf aber nicht vergessen, ich hatte wirklich einen unfassbar guten Start und war zu dem Zeitpunkt vom Stärke-Level 1, was ja in der Norm halt nicht mit jedem Startpunkt so funktioniert. Ich würde einfach sagen, dass Cathay das ein bisschen auch mehr hergibt, weil die halt auch einfach mit den Karawanen so eine starke Mechanik haben, dass du halt die ganze Zeit Geld bekommst und gleichzeitig habe ich diese Mauer, die ich halt verteidigen muss, wo ich halt die ganze Zeit XP sammeln kann und dann wieder Geld bekomme und meine Helden wieder stärker werden. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt 3 Armeen. Aber es ist halt trotzdem schon etwas, wo ich sage, okay, es ist spannend, weil ich habe jetzt diese Wand, die ich verteidigen muss, wo die ganze Zeit was gegen mich klatscht. Dann habe ich auf der einen Seite von Zengs, beziehungsweise von, ich glaube nicht von ihm direkt, aber eine quasi andere Fraktion, die auch die Zenf-Dämonen hat, die halt die ganze Zeit zu mir reingelaufen sind. Dann habe ich gleichzeitig die Völker aus Cathay, die halt mich nicht als Königin beziehungsweise nicht als Herrscherin anerkennen wollen und halt mit einbrechen, also quasi und mich gleichzeitig angreifen. Und gleichzeitig habe ich diese Fraktionen, also halt diese Seen, die ich sammeln muss. Und ich hatte halt 3 Armeen und muss sagen, ich war echt gut beschäftigt. Also ich war wirklich, wirklich gut beschäftigt. Und ich glaube, ich hatte da auch einfach, also vielleicht ein bisschen Glück, wie ich dort reingekommen bin, weil vor mir war halt eine Nurgle-Armee und die habe ich mir angeguckt, die hätte ich besiegen können. Wenn ich halt mit Korn dort lande, so wie du, mit Skarbrand, dann ist halt RIP.
Genau, da war nichts zu machen. Und ich glaube auch, wir hatten es ja schon ein bisschen angesprochen, es gibt wirklich teilweise, würde ich sogar sagen, zu drastische Unterschiede in den Startpunkten. Also ich meine, es mag auch daran liegen, dass wir im Koop waren natürlich und damit noch uns jeweils der Rücken gedeckt wurde. Aber Cathay fühlte sich schon deutlich einfacher an zum Start als der Dämonenprinz, der eigentlich als Start, also der Dämonenprinz und Katharin sind ja die zwei Völker, die als Einsteigerfraktionen markiert sind im Hauptmenü.
Ich finde Cathay auch leichter als Kislev. Also Kislev stresst mich noch mehr. Weil du halt nämlich nicht nur diese, also eine Wand zu verteidigen ist ja relativ simpel. Da läuft die ganze Zeit was dagegen, du baust das aus und dadurch, dass die Garnisonen mittlerweile viel stärker sind, was großartig ist, farmst du halt damit hoch und das ist cool. Aber bei Kislev hast du ja diese Funktion, dass du halt irgendwie deine Wohlgesonnenen da sammeln musst. Mhm. Damit du halt diverse Boni hast. Und die KI sammelt das in einem Tempo, dass du die ersten, also ich schaffe die ersten 3 Slots, schaffe ich nicht. Der 4. ist der 1., den ich dann hole, vielleicht der 3. so. Aber da war ich noch nicht im Dämonenreich. Ja. Und dann kommen halt die ganze Zeit die Norska und die sind so stark. Like, holy shit.
Bei Cathay sind auch ist das Konföderieren der umliegenden anderen kleineren Cathay-Völker etwas einfacher. Die, du hast zwar gesagt, sie dulden dich nicht als Herrscherin, als Drachenherrscherin, aber schon bis etwas mehr, als es viele Kislev-Völker bei Katharin tun. True. Weil dann denken die, okay, jetzt gehe ich lieber rüber zu den komischen Kostaltin-Patriarchen da. Und ich denke so, what the hell, was wollt ihr bei dem? Aber gut, das machen sie halt. Und deswegen ist das Konföderieren mit Kislev auch etwas anspruchsvoller als bei Cathay.
Das stimmt.
Und ich kann es nicht verstehen. Du hast so eine mächtige, wundervolle, coole Königin, die auf einem Bären reitet. Und dann hast du diesen nicht sehr gewaschen, unrasierten Mann, der da durch die Gegend stapft und rumschreit und denkt mir so, wer würde zu dem, ja gut, viele,
er aber. Er sieht halt einfach wie Rasputin, so Rasputin auf einem Kriegsbären, was jetzt gar nicht mal so schlecht klingt, aber Kostaltin ist die, also ich hasse diesen Typen. Einfach.
Ja,
ich
er auch ist, nie mit er dem ist schlimm, er war ja auch mein, also witzigerweise vereint uns das, weil ich habe ja auf der anderen Seite gestartet, aber als Dämonenprinz ist er ja auch dein Erzfeind, weil er der Erste ist, der rüberkommt. Und ich hatte dann irgendwann das Problem, und auch da wieder, man lernt halt natürlich schon, das ist auch cool. In meiner ersten Dämonenprinz-Kampagne, die habe ich komplett in den Sand gesetzt, da hat nämlich irgendwann, ich war halt immer gegen Kostaltin, und irgendwann konföderiert der sich mit Katharin, also Katharin ist dann die Anführerin, aber dann hast du dieses riesige vereinte Kislev gegen dich, was halt ständig 4 Doomstacks zu dir rüberschickt. Du hast gerade mal deine 2 Norska-Regionen erobert, also ich war da auch langsam, aber und dann stehen da halt irgendwie Katharin mit einer vollen Armee, Kostaltin mit einer 4. Armee und noch ein Typ, der aus irgendeinem Grund 5 Elementarbären in seiner Armee drin hat. Wir hatten gerade 2 Siedlungen. Ich dachte, wie? Aber dann mein zweiter Anlauf, wo ich dann habe ich, okay, 2 Sachen. Erstens Garnisonen bauen, zweitens Kostaltin früh rausnehmen. Schon läuft es deutlich besser. Aber die Sache ist, während ich halt damit beschäftigt bin, sammelt Katharin halt schon Seelen. Und die ist jetzt bei 3, während ich die 1. habe. Weil es wirklich, finde ich, schwer ist, also mit Völkern, die, also Cathay hat für dich echt einen relativ bequemen Start. Und mit den meisten Völkern, das finde ich wirklich schwer, sich um alles zu kümmern, mit auch nur einer Armee. Du musst dich gegen mehrere Angreifer in der Regel verteidigen, du musst deine Städte ausbauen und dann kommt relativ früh diese Dämonenprinz, also die Portalmechanik. Wie war das denn, Pia, bei dir in deinen beiden Solo-Runs, also mit Slaanesh und Kislev? Wie bist du da dabei, was das Seelensammeln angeht?
Gar nichts bis jetzt. Also Slanesh allgemein, da habe ich nur einen Abend gespielt. Und da waren wir ein bisschen langsamer, weil ich halt mit Leuten gespielt habe, die auch noch nicht so viel Erfahrung in dem Spiel haben. Und Kislev im Solo-Run, keine Chance. Also ich werde da die ganze Zeit von den Norska bedrängt. Irgendwie von zwei Norska-Fraktionen, die halt schon echt, also ich kann es mir einfach, ich bräuchte eine zweite Armee.
Genau.
Und die kann ich mir im Unterhalt nicht leisten. Auch wenn ich die ganze Zeit gegen die Norska kämpfe, kann ich mir die einfach nicht leisten. Und weil auch, du bist ja nicht einfach nur eine Runde weg, sondern du musst ja mehrere Runden wirklich zwei Armeen erhalten. Und diese Armee ist ja nur ein reiner Verlust, weil die verdient ja auch nicht wirklich jetzt Geld da drinnen. So, also bedingt, sag ich mal. Ich kann jetzt nur eben darüber reden, wie es halt mit Slanesh ist. Und ich kann es mir einfach nicht leisten. So, es scheitert nicht, dass ich nicht will, aber wie? So,
genau.
Und auch wenn ich die Gebäude ausbaue und alles, ich hatte ja halb Kislev schon eingenommen, die werfen halt trotzdem nicht genug Geld ab. Und um dann aber die Norska, also wenn du dann mit den Norska versuchst, Geld zu verdienen, weil du halt die ganze Zeit gegen die kämpfst, dann ist der Verschleiß gegen die Armee halt zu krass, wenn dann die Dämonen kommen. Also ich brauche eigentlich zwei Armeen in Kislev und nicht eine in Kislev und eine woanders.
Richtig, also das ging mir genau, das genau so ging es mir auch. Und ich bin sicher, man kann das wahrscheinlich auch noch besser spielen. Also wenn jetzt irgendwie ein Legend of Total War oder sowas uns zuhören würde oder auch ein Günther vielleicht oder sowas, würde ich sagen, der macht einfach alles falsch, ne? Der kennt das Spiel noch nicht, stimmt auch. Aber ich finde, das ist halt trotzdem durchaus auch ein Problem, wenn du halt bei deinen ersten Runs und vielleicht natürlich, wir haben halt auch gedacht, so, wir sind ja schon erfahrene Total War Spieler, wir fangen mindestens auf schwer an, so wie ich dich kenne, vielleicht sogar auf legendär direkt, weil du ja gerne den Kopf gegen die Wand rammst, was Schwierigkeitsgrade angeht, habe ich mir sagen lassen, wo man das vielleicht nicht machen sollte.
Nee, es war sehr schwer, nicht legendär.
Okay, immerhin. Bei mir war es schwer, aber trotzdem fand ich, dass also es ist auch, finde ich, ein Designproblem irgendwo. Und ich glaube, es ist ja gar nicht so schwer zu lösen. Also wenn die Portale ein bisschen später kämen oder bisschen größere Abstände dazwischen oder die KI halt, weil ich verstehe ja, dass in so einem Spiel muss die KI cheaten, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Sie kann nicht so schlau spielen wie ein Spieler. Jedes Strategiespiel in dieser Art macht das so, Civ auch und so. Aber es wirkt schon ein bisschen arg aufdringlich, wie offensichtlich, finde ich, es so. Denkst du, wie kann denn Katarin jetzt schon zwei Seelen haben und mit vier Doomsday in meinem Land sein. So denkst du, das ist doch irgendwo, also ist doch Bullshit, denkt man sich, finde ich auch.
Es ist wirklich die Geschwindigkeit, in der die Seelen gesammelt werden. Das ist das, was den Stress ausmacht. Also ich liebe das ja, dass ich diese großen Stacks bei mir in den Gebieten habe. Ich spiele es ja auch absichtlich auf dem Schwierigkeitsgrad, weil ich das ja cool finde, dass ich dann halt wirklich managen muss und überlegen muss, okay, dann mache ich mir zwei kleine Armeen und stell die in den Hinterhalt und guck, dass ich die KI dazu bringe, dass sie in meine andere Armee reinrennt und so weiter. Oder stell mich auf Marsch wohin, weil ich weiß, okay, damit trigger ich sie, dass sie mich angreift und habe noch eine andere Armee daneben. So, also das finde ich ja ganz schön und ganz lustig. Aber du kommst halt einfach mit den Seelen nicht mit, weil das nicht machbar ist. Das ist in dem Tempo meines Erachtens nach einfach nicht umsetzbar. Vor allem, weil dann eben auch diese Seelen sich nicht zwangsläufig auf alle anderen Fraktionen verteilen, sondern du hast dann eine KI-Fraktion, die dann plötzlich drei Seelen hat. Und das macht es dann halt noch ein bisschen problematischer, weil du dann die ganze Zeit gegen diese Fraktion vorgehen musst, auch wenn sie am anderen Ende der Karte ist. Ist schwierig.
Richtig.
Es gibt ja auch noch diesen nervigen Nebeneffekt, dass dadurch, dass halt diese Kampagnenmechanik dich dazu treibt, wirklich sehr hohes Tempo an den Tag zu legen, um diese Seelen zu sammeln, ist es sehr, sehr kontraproduktiv, überhaupt dein Reich zu vergrößern. Was du machen kannst, ist halt so, was wie Maurice auch gerade gesagt hat, im besten Fall irgendwie eine Konföderationspartei von Kislev oder Cathay komplett vom Tisch fegen, damit sie einfach nicht so mächtig werden. Aber wirklich auf Expansion zu gehen und sein Reich zu vergrößern, ist halt totaler Nonsens, weil je größer das Reich ist, umso mehr Probleme hast du wirklich auch diese Portale, die überall aufploppen, in jeder Provinz zu verwalten. Und du musst halt deine Armeen eigentlich auch eng beieinander halten. Das heißt, am besten, wenn du diese Kampagne spielst, holst du dir ein kleineres Gebiet, irgendwie zwei, drei Provinzen, verteidigst die 100 Runden lang und wartest auf die Portale, schlüpfst da rein, holst dir die Seelen und gewinnst am Ende die Kampagne. Und das finde ich als Konstrukt ganz cool, zu sagen so, ich will jetzt mal auf diese Weise Total War spielen, aber mich nervt halt, dass es nicht diese Alternative gibt. Wieso kann ich nicht halt auch einfach eine normale Total War Kampagne spielen? Warum muss ich auf Mortal Empires dafür warten, wo ich ja mega Bock drauf habe, dass es noch kommen wird? Aber das Spiel, wie es jetzt ist, für sich allein steht, hätte das auch gut getan, einfach eine Kampagne zu haben, in der ich auf Expansion spielen kann. Weil es ist ja sogar so, wenn man die Seelen dann hat und gewonnen hat und Bellacor besiegt hat, ist es ja nicht einfach vorbei, sondern ich kann ja immer noch weiterspielen und dann noch den Herrschaftssieg erringen, weil den gibt es ja auch, wo du dann eine gewisse Anzahl an Provinzen brauchst und verschiedene Fraktionen vernichten musst. Theoretisch kannst du diesen Sieg sogar erringen, bevor du die Seelen hast. Das ist aber meiner Meinung nach nicht wirklich realistisch. Und das nervt mich halt so ungemein. Ich will einfach in meinen nächsten Kampagnen auf Eroberung spielen. Ich will mit Skarbrand die Welt vernichten. Ich will mit Kislev den kompletten Süden vereinen und das Imperium übernehmen und nicht mir die ganze Zeit Gedanken machen, erstmal diese Seelen zu sammeln. Und das finde ich so schade, dass es dann diese Option nicht gibt. Das wäre doch, also, das sagt sich immer so leicht, aber in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es rein entwicklungstechnisch kein Problem gewesen wäre, eine zweite Kampagne da einzubauen, ohne Portalmechanik.
Ich meine, das wurde sogar schon bewiesen und das sagt auch einiges aus. Das gibt's bereits von Fans. Also eine der ersten Sachen, die Leute auf Reddit gemacht haben, ist, so musst du die Spieldateien editieren, dass die Portale einfach nicht mehr spawnen. Das sagt natürlich sehr viel darüber aus, wie diese Kampagnenmechanik aufgenommen wird. Und ich bin da auch ganz bei dir. Es ist auch so ein bisschen an den Fans vorbeigedacht, weil Total War-Fans sind halt nun mal Sandbox-Fans. Und ich verstehe absolut, ich finde es auch lobenswert, dass sie sagen, wir machen auch eine Kampagne mit coolen eigenen Mechaniken, die sich auch abhebt davon, wie du seit 10 Jahren jede Total War-Kampagne gespielt hast. Aber sei dir halt aber auch bewusst, dass trotzdem deine Fans diese Sandbox wollen und dass es auch einen Grund gibt, warum sie alle immer Mortal Empires inzwischen spielen und nicht die Vortex-Kampagne.
Das ist, als würdest du Anno veröffentlichen, aber nur mit Szenarien, ohne Endlosspiel.
Ja, genau. Also das ist,
ja, das passt richtig gut zusammen.
Das ist halt auch, finde ich, auch sehr schade, weil ich bin auch so, ich sehe mich auch nicht unbedingt, ich habe gerade noch einfach nur durch Bock, diese Völker auszuprobieren und so, aber ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich will auf jeden Fall auch noch, ich habe jetzt eben den Dämonenprinz-Run und mache mit Pia den Cathay-Run. Ich will mindestens noch Zinch spielen, aber ich sehe mich auch nicht unbedingt nochmal mit Zinch ein drittes Mal diese Kampagne so machen. Und umso mehr bin ich natürlich gespannt, und da können wir ein bisschen spekulieren, auf Mortal Empires, also Immortal Empires, wie es jetzt die große kombinierte Dreierkarte heißen wird, auf die ich mich sehr freue, weil was das für eine, also wenn sie so gut wird, wie wir hoffen, ne, aber was das für eine Total War-Erfahrung wird, so eine Kampagnenkarte mit all diesen geilen Völkern aus 1, 2 und 3, das wird halt richtig geil. Ich glaube nur, also da auch bin ich gespannt auf eure Einschätzung, es hat ja wohl beim letzten Mal, und ich hatte selber nicht im Kopf, dass das so schnell ging, einen Monat nach Release gedauert, bis Mortal Empires da war. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das jetzt wieder schaffen, weil es muss
ja... müssen sie. Also sie müssen doch, also ich kann so lange nicht warten auf das Ding. Also mal im Ernst, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, ich muss aufhören, Warhammer 3 zu spielen, weil ich mir Fraktionen nicht versauern möchte mit dieser Kampagnenmechanik, wie sie jetzt da ist. Ich will die im Mortal Empires spielen und da warte ich bitte nicht ein halbes Jahr drauf. Also
der Fairness halber bist du aber auch natürlich Tester, Fabiano, du hast es schon vorher gespielt. Das normale Volk, sage ich mal, spielt es auch erst seit ein paar Tagen. Trotzdem, die haben es ja auch schon satt, ne, lustigerweise. Also, die haben ja auch schon gemoddet, dass die Portale rausgehen. Deswegen würde ich dir zustimmen, das Spiel braucht relativ bald Mortal Empires. Oder zumindest, sie könnten es ja überbrücken mit, wir bieten eine Option an, die jetzige Kampagnenmap mit Eroberungssieg ohne Portale zu spielen.
Nein, das Spiel braucht Mortal Empires.
Das okay,
Spiel braucht
ich
Mortal
schon.
Empires.
Okay.
Also ich habe wirklich einfach die Hoffnung, dass sie parallel schon angefangen haben, die Städte und so weiter zu bauen. Weil das ist halt so meine, ich habe keine Ahnung vom Programmieren, aber ich denke, eine der größten Herausforderungen wird es halt sein, jetzt diese neuen Belagerungsschlachten und neuen Karten zu implementieren, damit die halt alle zusammenpassen. Weil sonst wirst du, wenn sie das nicht überarbeiten ordentlich, und sie müssen die Städte ja mindestens überarbeiten, ja. Dann wirst du halt die ganze Zeit erkennen, welche Map aus dem zweiten und welche aus dem dritten ist. Und das wäre nicht gut, gelinde gesagt. Also ich hoffe einfach schon, dass sie da vorab damit angefangen haben und nicht erst nach Release starten mit dem Spiel, weil ich dann die Befürchtung habe, dass entweder potenzielle Bugfixes und Patches und Balancing-Sachen nicht so schnell kommen, wie sie müssen, oder eben die Kampagne ewig lang auf sich warten lassen wird. Aber irgendwo sind ja auch die Ressourcen, sag ich mal, erschöpft von einer Firma, und ich hoffe einfach, dass sie das schon vorab ein bisschen vorgearbeitet haben, ein bisschen vorbereitet haben. Aber ich sehe das auch ähnlich. Also ich glaube, dass die Kampagne sehr viel Spaß macht, um sie halt einmal zu erleben und vielleicht noch ein zweites Mal. Also ich finde auch diesen Übergang zu sagen, okay, gerade weil es um Ozone geht, dann spielst du einmal mit Kislev, um halt Ozone zu retten und dann vielleicht einmal mit einer Fraktion, die ihn nicht retten möchte. Und dann hast du halt so beide Sachen erlebt. Aber dann habe ich halt keinen dritten Grund mehr. Mhm. Dann ist halt, also das ist dann für mich halt so, wo ich sage, okay, so. Und dann will ich halt Map painten. Dann will ich halt einfach gegen die ganzen unzähligen Fraktionen so quasi kämpfen, die es ja gibt. Und das, was ja die Vielseitigkeit von Warhammer ja auch für mich auch wirklich ausmacht, ist, dass die Fraktionen sich so unterschiedlich spielen und dass du halt auch einfach unterschiedlich bauen musst, dass du mit der gleichen Armee, mit der du gegen Hochelfen kämpfst, dann vielleicht nicht so gut fährst, wenn du gegen die Norska vorgehst. Einfach weil die unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich gecountert werden und das dann quasi zu optimieren. Und das ist ja das, was dann wirklich Spaß macht. Und das geht jetzt gerade noch nicht so.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt noch, wie diese Kampagnenmechanik auch ein bisschen die eigentliche Vielfalt der Völker fast schon so ein bisschen neutralisiert, weil du ja, auch was Fabiano meinte, du machst halt immer die gleichen Chaosreiche, wo dann halt natürlich immer der Gott auch drin ist, und du kämpfst weitgehend eher gegen die Völker, die halt bei deinem Startpunkt sind, weil du gar nicht so weit expandierst. Ich merke das jetzt schon in meinem Dämonenprinz-Run, so mir wird es ein bisschen langweilig. Ich bin halt die ganze Zeit gegen Kislev und zwischendurch halt ab und an ein bisschen gegen die Chaosreiche halt, aber...
Vergiss die Ogre nicht, die deine Karawanen.
Geh weg, Pia! Geh einfach! Was? Ja, 50.000 Gold, Pia, ne? Da opfer ich lieber eine Karawane.
Ogre sind eine gute Sache, sag ich immer wieder.
Das verstehe ich immer noch nicht. Wie kannst du die Ogre mögen, Fabiano? Du bist ein kultivierter Mann. Und dann.
Sie sind groß und sie treten einfach kleine Noblas weg, wenn sie
also,
angestimmt werden.
Ich habe jetzt mit diesem, wie heißt der?
Speckus Goldzahn.
Genau,
allein der Name.
Mit Speckus Goldzahn gespielt. Und ich dachte mir zuerst, mega cool. Der hat so ein cooles Gefährt und ich musste ein bisschen an die Grünhäute aus dem zweiten Teil denken und dachte mir, oh ja, das gibt einem so ein bisschen so, ja, einfach so, boah, wie heißt denn diese Mad Max-Vibes? So, dass du da dieses mega coole Gefährt hast und alle sind so ein bisschen verrückt und schreien und grölen und dann hast du eben diesen Speckus und denkst dir, geil, der hat zumindest so ein Gefährt. Und dann fährt er wie so eine Oma auf einem Rollator. Der schleicht einfach die Karte entlang. Das ist insane. Ich krieg daneben graue Haare, wie langsam sich der bewegt. Der rollt auch nichts nieder. Der rollt.
Ja,
sehr
Speckus
lang.
Ist nervig. Speckus ist ein lamer Lord. Also, der ist lustig mit anzusehen, wenn er einfach nur steht und man seine Animation betrachtet.
Ja, wenn
betrachtet.
Er steht.
Aber dafür haben sie ja die Steinjags. Das ist eine der geilsten Einheiten, die es in Warhammer 3 gibt. Das ist einfach ein riesiger, irgendeine Mischung aus eben Jack und Wildschwein mit riesigen Steinhörnern, die riesengroß sind, mit unfassbar coolen Animationen, die längst die einmal in Einheit von irgendwelchen Cathay-Bauernbogenschützen rein. Und du hast den Spaß deines Lebens, das garantiere ich
dir.
Ja,
aber du baust ja auch keine Cathay-Bauernbogenschützen.
Wieso? Ja, aber ich kämpfe ja gegen die.
Ja, aber also ich muss ja nicht die Ogre spielen, um die Ogre-Fraktionen zu bekommen. Und das ist vielleicht eine der geilsten Änderungen, die es gibt, dass du jetzt einfach was bauen kannst bei Verbündeten, so einen Stützpunkt bei Verbündeten bauen kannst, um die Garnison zu unterstützen und dann aber im Gegenzug die Einheiten rekrutieren kannst aus dem Gebiet, was ich unfassbar cool finde.
Eine der besten Neuerungen.
Das heißt, es ist mega cool. Also alleine jetzt bei dem Cathay-Run, den ich halt mit Maurice habe, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, ich baue halt mehr in die eine Richtung und er baut mehr in die andere Richtung. Und dann kriegen wir halt viel früher schon viel mehr Diversity einfach in unsere Armeen rein, weil ich einfach davon profitiere, was er für Gebäude ausgebaut hat und andersrum. Und dieses Rekrutieren ist sogar noch billiger als das globale Rekrutieren, was es halt noch ein bisschen entspannter macht, weil du kannst ja in einem Gebiet normalerweise nicht alle Gebäude reinknallen, die du haben möchtest. Also packst du die eine Hälfte rein, die andere Hälfte hast du dann von deinem Mate, mit dem du spielst und scheiß auf globales Rekrutieren. Das ist halt super cool.
Das ist gar kein Geld, nur diesen Einfluss, den du hast bei der anderen Fraktion.
Ja, und das ist halt quasi auch nicht zwei Runden, also die Runden werden auch nicht verdoppelt und so weiter. Es ist mega cool.
Das finde ich auch eine richtig coole Mechanik und wie Pia sagt, witzigerweise sogar, wenn beide das gleiche Volk spielen, kannst du eben von der profitieren, weil du halt anfängst, okay, ich rüste als erstes das Kavalleriegebäude auf die Max-Stufe und du das Artilleriegebäude und dann haben wir beide beide schon, zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich beide nur eine Endgame-Einheit hätten von Kasai, haben wir zwei. Mega cool. Witzigerweise beim Dämonenprinz war ich fast ein bisschen frustriert von der Mechanik, weil es so ein bisschen so, Moment, ich muss ja gar nicht Dämonenprinz sein, um Ziehen mit Korn zu kombinieren. Ich kann auch einfach mit Skarbrand verbünden und einen Außenposten bauen. Das ist ja meine coole Dämonenprinz-Mechanik hier nur halb so wertvoll. Aber abgesehen davon, super coole Mechanik. Ich freue mich auch mega, auch da wieder auf Mortal Empire, schon mal von, dass du alle Völker kombinieren kannst. Und du kannst dann, was weiß ich, du kannst dann Slaanesh mit Dunkelelfeneinheiten machen oder so Zeugs. Wie geil ist das denn?
Du kannst alle Drachen in deiner Armee verbinden.
Stimmt, stimmt.
Du kannst einfach 5 Drachen haben.
Ich glaube, das geht.
Wieso ist das nicht das, was euch am meisten excited?
Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Enttäuschung. Ich habe letztens festgestellt, es gibt ein Maximum an fremden Einheiten, die du in deiner Armee haben darfst. Weil ich
alle Drachen.
Aber das Maximum wirst du ja kriegen, wenn eine von deinen Fraktionen schon basic die Drachen hat und dann kombinierst du halt die anderen. Oder auch bei Chaos, ne, alle 4 Greater Demons kannst du auch haben. Super cool.
Geil.
Also das ist echt. Ich muss noch mal darauf zurückkommen, Pierre. Das macht man aber doch nicht mit stinkenden Ogern. Also die rekrutiert man doch bitte nicht als
den
Steinjag von Kasai.
Den Steinjag.
Geh weg. Weißt du, das ist so komisch. Ich glaube, die zwei kultiviertesten Männer, die ich kenne, sind dann beide, anstatt sich mir anzuschließen auf der Seite der Magie, sind beide irgendwie so komische Haut-drauf-Typen. Das ist Jochen, ich will nur eine simple Lederrüstung Redinger und Fabiano, ich hau alles mit Korn und Ogern weg aus Lengi. Was soll denn das? Was ist denn kaputt bei euch?
Kompensieren. Man muss dann wahrscheinlich das Gehobene, was man sonst hat, in einem Spiel will man ja nicht nochmal, also nicht alle wollen sich selbst in dem Spiel nochmal spielen, Maurice.
Ja, das kann sein, das stimmt.
Ja, du bist ja auch nicht ein echt Intrigant, Maurice, hoffe ich.
Das stimmt, niemals. Ich bin nicht wirklich ein intriganter Vogeldämon, der die Welt unterwerfen will.
Mit 2 Köpfen.
Ich spiele nur einen. Und es ist auch reiner Zufall, das fiel mir neulich erst auf, dass ich ja tatsächlich quasi mir den Nachnamen teile mit Kairos Schicksalsweber auf Deutsch. reiner Zufall, das sagt überhaupt nichts aus. Aber tatsächlich eine Sache, auf die wir noch gar nicht gekommen sind und irgendwie, sie ist inzwischen bei mir schon so drin, dass ich sie so obvious finde, dass ich sie noch gar nicht erwähnt habe, aber wie unglaublich gut die Multiplayer-Verbesserungen sind. Also wie viel mehr Spaß das jetzt macht mit fucking Simultanzügen, ey. Das ist für mich eigentlich fast die größte Verbesserung. Sie wird nicht für alle relevant sein, weil viele gerne im Singleplayer spielen, aber es ist halt so viel angenehmer.
Ich finde es Weltklasse. Also ich finde, das macht das Spiel jetzt auch endlich wirklich auch Twitch-viable.
Ja.
Bis jetzt war Warhammer-Streamen immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil du musst halt einfach ein ziemlicher Quatschkopf sein, der viel redet, wenn du mit einer anderen Person spielst. Weil du halt zwangsweise.
Das sind wir ja beide nicht, Pia, ne? Das war
nee,
das
da
Problem,
sind wir
das
beide
wir
nicht.
Bei Warhammer 2.
Aber du musstest halt immer diese Zeit überbrücken, die dein Mate halt potenziell halt braucht. Aber du willst die Person ja auch nicht stressen, weil manchmal ist das halt einfach so, dass man halt länger drüber nachdenken möchte. Und auch wenn dann halt viel Text aufploppt, dann will ich das auch in Ruhe lesen und da nicht drüber hasseln, so. Und ich finde, das macht das mit den simultanen Zügen so dermaßen cool, weil du dir halt einfach viel mehr Zeit lassen kannst für die ganzen Sachen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil du halt nicht im Hinterkopf hast, oh ja, mein Freund wartet da die ganze Zeit darauf, dass er auch was machen darf. Wobei, eine der Dinge, die ich halt sehr witzig finde, und das ist etwas, was ich nicht bedacht habe, und das ist uns, glaube ich, auch beiden, Maurice, jetzt bei dem Achter-Event aufgefallen, diese simultanen Züge führen aber auch dazu, dass das Spiel insofern ein bisschen stressiger wird, weil manchmal auch die Person profitiert, die als erstes klickt.
Ja.
Je nachdem, wie du wo, wie jemanden erwischt, was die Armeen angeht. Und die Armeenbewegungen werden halt, gerade wenn du halt mit mehreren Leuten gegeneinander spielst, werden halt sehr spannend, weil du ja wirklich in dem Zug, je nachdem, wie weit eine Armee schon bewegt ist, eine feindliche Armee abfangen kannst, obwohl daneben eine andere Armee steht, wenn du es richtig timest. Und das ist halt frech.
Kompetitiv ist es komplizierter mit diesen simultanen Zügen. Ich finde, das funktioniert immer noch besser als bei Civ, weil bei Civ hat noch das Problem, dass wenn du kompetitiv spielst mit Simultanzügen, die Kämpfe ja auch noch direkt auf der Karte ausgetragen werden. Das heißt, du hast noch mehr diesen Effekt, dass du richtig schnell klicken musst. Bei Warhammer
das stimmt,
ist es wenigstens, dass du dann in die Echtzeitschlachten reingehst.
Das stimmt. Bei Civ ist es sehr oft so, dass du zum Beispiel so, okay, jetzt ist die Runde vorbei, ich muss dann ganz schnell meinen angeschlagene Nahkämpfer aus seiner Fernkampfreichweite ziehen, sonst tötet er den. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, so, weil es gibt ja nun auch, also ich finde halt, es ist sowieso, für mich sowieso viel mehr ein Spiel, wo ich halt sagen würde, der Koop ist der coole Multiplayer-Teil. Also eine Koop-Kampagne. Ich würde, glaube ich, keine komplette Kompetitiv-Kampagne spielen. Aber es gibt diese zwei eigenen Szenarien ja noch, die so für einen Multiplayer-Abend gedacht sind. Eins davon ist ein Koop-Szenario in Kislev und eins ist kompetitiv in Cathay. Und ich hatte schon auch den Eindruck, bei diesem Kompetitiven knarzt die Multiplayer-Spielmechanik an manchen Ecken. Weil umgekehrt kann es ja auch mal sein, dass es so einen Standoff gibt, dass alle darauf warten, dass der andere zuerst zieht, weil dann kann ich mit meiner Armee darauf reagieren, wo er hingegangen ist. Oder auch dann in den Echtzeitschlachten ist es so, und Johnny hat das halunkisch ausgenutzt, dass halt der Angreifer definiert, wann es losgeht, und der Verteidiger sieht zwar, wo der Angreifer seine Truppen aufstellt, aber er kann natürlich in der letzten Sekunde nochmal die Truppen verlegen in der Aufstellungsphase, ohne dass der Verteidiger reagieren kann, weil der Angreifer ja den Startzeitpunkt bestimmt. Und da habe ich das Gefühl, gibt es so ein paar Sachen, die, wenn du wirklich knallhart drauf spielst, wer gewinnt und ich tue alles, um zu gewinnen, dann kannst du die Mechanik an manchen Ecken und Enden irgendwie cheesen und ausnutzen auf eine Art und Weise, die ich eigentlich in einem Strategiespiel nicht mag, von der ich aber weiß, für Profis ist das auch Teil des Reizes, sowas rauszufinden, aber ich mag das eigentlich immer nicht, wenn ich das Gefühl habe, es kommt jetzt weniger auf die beste Strategie als den besten Cheese an, aber im Koop finde ich es fantastisch, also auch, dass du mit mehr als zwei Leuten jetzt Koop machen kannst, was ja auch nur geht wegen der Simultanen, das wäre unerträglich, mal vor, vier Spieler Koop und jeder ist nacheinander dran, unerträglich, aber so geht das halt, und Fabiano, du hast ja auch schon mit Kumpels jetzt im Koop gespielt.
Ja, wir haben im Dreier-Koop gespielt, auch zwei mit Cathay und einer mit den Ogern. Einfach, weil wir es mal ganz cool finden, wenn sie regional beieinander sind. Und ich war nicht der Ogerspieler, ich hab Cathay gespielt.
Sehr gut, sehr, sehr gut.
Ja, das haben wir auch ausprobiert und fanden es sehr cool. Gerade, dass man zu dritt wirklich spielen kann. Das ist so eine Erleichterung. Es war immer so eine dumme Diskussion, die man dann hatte, weil man schon im Freundeskreis mehrere Leute hat, die Warhammer dann oder Total War spielen wollen. Und dann halt muss man sich mal überlegen, okay, spielen wir Koop, okay, wir können aber nur zu zweit. Das heißt, jetzt spielen wir zwei und irgendwann spielen wir zwei. Und jetzt kann man halt einfach zusammenspielen. Das ist so eine Erleichterung.
Und auch, was Pia gesagt hat, auch natürlich Twitch-tauglicher dadurch, weil du halt deutlich einfacher sagen kannst, so, ey, der Streamer hat auch noch Bock, ja, dann machen wir halt mal was zu dritt. So, also wir machen jetzt halt zum Beispiel, das wird schon passiert sein, wenn dieser Podcast erscheint, aber halt dann die Koop-Kampagne mit Johnny spielen wir. Im Zweier, wenn wir halt gesagt hätten, oh, Johnny meldet sich, er hat auch noch Bock mitzuspielen. So, ja, wie? Es geht gar nicht. Und selbst wenn es ginge, wäre drei Spieler Koop unerträglich. Also so eine Verbesserung, so cool. Ich würde nur zum Abschluss, weil man sollte zumindest darauf eingehen, es ist halt eine Meinung, die wir alle drei nicht teilen, aber ihr habt ja jetzt schon rausgehört, wir alle drei mögen das Spiel sehr gerne. Aus verschiedensten Warten, Fabiano hat es ja auch getestet, eben eine sehr gute Wertung attestiert, das passt nicht ganz zu dem, was ihr vielleicht auf Steam seht. Denn auf Steam ist das Spiel gerade bei ausgewogenen Reviews. Und das scheint erstmal einen Grund zu haben, den ich gar nicht in Abrede stelle, den aber, glaube ich, auch keiner von uns hatte. Nämlich, dass sehr viele Leute sagen, die Performance ist nicht sehr gut. Von uns hatte ja keiner Performance-Probleme, oder?
Nee. Ich habe es auf drei verschiedenen PCs gespielt, einer davon etwas schwachbrüstiger, und auf allen PCs lief es einwandfrei, wenn halt die Grafik entsprechend angepasst wurde. Aber das scheint ja irgendwie auf Steam darüber hinaus zu gehen. Also das würde ich auch nicht abstreiten, dass die Leute Probleme haben oder dass es irgendwie ein Review-Bombing ist von Leuten, die das Spiel aus irgendeinem Grund nicht mögen. Also das ist noch die andere Seite, dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch. Aber diese Technikprobleme, die da geäußert werden, ich kann sie halt überhaupt nicht nachvollziehen, rein technologisch. Bei mir läuft alles fluffig, ohne Probleme. Die Leute, die ich kenne, bei denen läuft es auch ohne Probleme. Die ganzen Streamer, die das Spiel schon vorher hatten und schon vorher streamen durften, da hat man auch keine größeren Bugs im Stream gesehen. Und jetzt kommen halt ganz viele, die sagen, dass es bei ihnen nicht rund läuft. Und das finde ich sehr kurios tatsächlich.
Also ich habe auch wirklich keine Schwierigkeiten. Ich hatte am Anfang Probleme, weil ich es auf einer HDD hatte. Oh je. Und da waren die Probleme halt einfach, dass wenn ich aus dem Kampf rausgegangen bin, dann musste ich halt warten, bis es ordentlich geladen hat, damit ich halt weiterdrücken konnte, wenn da halt irgendwie 110 Fraktionen da durchladen müssen. Aber das Spiel ist auch einfach nichts für, also gut, anders gesagt, welches Spiel ist 2022 noch was für eine HDD? vermutlich einfach keines. Das war so mein größter Issue, den ich mit Total War hatte. Und wenn man jetzt halt so zurückguckt, wir haben ja jetzt auch dieses 8-Multiplayer-Event gespielt, wo wir zu 8 einen Abend lang zusammen gespielt haben. Und wir hatten in diesen Stunden, in denen wir zu 8 gespielt hatten, hatten wir einen Crash von einer Person.
Ja.
Und that's it. Und das halt am Tag des Releases. Und das finde ich echt gut. Also gerade wenn man halt vergleicht jetzt, als Beispiel jetzt Crusader Kings 3, gut, da crasht halt das Spiel nicht, aber dafür, gerade in der Anfangszeit, musstest du schon damit rechnen, dass du zumindest alle so 2 Stunden einen Desync hattest und irgendeine Person wegen dem Desync rausgeflogen ist. Und das hatten wir ja wirklich gar nicht bei Warhammer. Also ich muss echt sagen, ich bin ziemlich begeistert davon, wie sie es umgesetzt haben und wundere mich sehr darüber, woher diese Probleme halt aufkommen sollen, weil ich auch, also auch in meinem, jetzt in meiner Community spielen es ja unfassbar viele Leute. Und ich habe weder im Discord noch auf Twitter noch im Twitch-Chat irgendwo auch nur ein einziges Kommentar gelesen, dass das Spiel nicht performt. Und normalerweise, wenn so ein Spiel Probleme macht, dann kriegst du es ja in der Community, kriegst du es ja mit. Also gerade von der Menge auf Steam mit den negativen Reviews, wenn Maurice und ich zusammen momentan spielen und da schauen irgendwie 4.000 bis 5.000 Leute zu, dann müssten doch da zumindest irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 10% in den Chat kommen und meckern und sagen, yo, es geht nicht, so. Aber es ist ja nicht. Und dann frage ich mich halt, wo sind die Leute, ja, bei denen es crasht?
Es ist sehr sonderbar. Also eben auch da wieder, ich will eben gar nicht sagen, dass die Leute da irgendwie auf Steam lügen würden oder sowas. Es ist nur, wenn ihr euch fragt, warum sind wir begeistert, obwohl es diese Kritik gibt, wir haben die Probleme schlichtweg alle nicht. Und wir haben sie auch nicht, das muss da explizit dazu gesagt werden, in der Release-Version. Weil es gibt auf Steam, es gibt Theorien, ich glaube, es hat sogar irgendwer gemessen, dass die finale Version anscheinend irgendwie teilweise schlechter performt als die Preview-Version, die wir natürlich alle vorab hatten für Streams, für den Test und sowas. Aber wir spielen sie alle weiter und dass wir da nicht nur was erzählen, könnt ihr selber nachvollziehen, denn Pia und ich spielen es ja beide live und da seht ihr ja, dass es tatsächlich einfach, bei mir ist es tatsächlich so ab und an, wenn ich ranzoome bei richtig harten Magieeffekten, das geht manchmal, gehen die Frames bisschen in die Knie, auch mehr als sie, habe ich das Gefühl, sollten, weil die sehen zwar cool aus, aber auch wieder nicht so cool, dass eine 3080 damit Probleme haben sollte. Das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Aber abgesehen davon läuft es ziemlich gut bei mir.
Bei mir war es noch, dass wenn ich mit Korn diese Mechanik abuse und halt 8 Blutarmeen auf einem Fleck habe, dass es dann anfängt zu stottern. Da dachte ich mir so, ja gut, aber das ist auch sehr viel Chaos gerade, was da gerade irgendwie auf meinem Bildschirm passiert.
Ja, und was ansonsten auch noch, und ich will dazu gar nicht zu viel sagen, weil ich nicht weiß, was dran ist, aber ich will auch nicht irgendwie so tun, als hätte ich es nicht, als wüssten wir es nicht, hätten es nicht gesehen. Es gibt die Erklärung, also es gibt ja auch, beziehungsweise wir wissen, dass es sehr viele negative Steam-Reviews kommen aus China. Und das Problem ist, ich kann kein Chinesisch und bin auch nicht auf chinesischen Social-Plattformen unterwegs. Das heißt, ich kann jetzt nicht final verifizieren, ob das stimmt. Aber eine Erklärung, die manche gepostet haben, auf Reddit unter anderem, die wohl auch nach eigenen Angaben aus der chinesischen Community kommen, ist, dass da Sega, der Publisher, das Marketing zum Teil in den Sand gesetzt hat und wohl vorab Keys an sehr viele Streamer gegeben hat, die überhaupt nichts mit Total War am Hut haben, um deren Reichweite abzugreifen. Und dann wohl die chinesische Community weitgehend auf Streams angewiesen war vor Release von Leuten, die eigentlich merklich auch keinen Bock hatten auf das Spiel, die alles gespoilert haben und es nicht so war wie bei uns, wo erstmal vorab tatsächlich nur 2 Leute Zugriff bekommen haben, nämlich Günther und Mörb, die beide Creative Assembly Partner sind und richtig hardcore in der Materie stecken und sich mega gut auskennen und das mega gut vorstellen können. Und dann im zweiten Schritt tatsächlich auch mehr Streamer, dann zum Beispiel auch waren Pia und ich mit am Start, aber auch Leute, die halt im Strategiekosmos sehr drin sind. Also ich habe dann gesehen, ich habe auch, glaube ich, Arti hat es gestreamt und Johnny konnten wir dann noch einen Key organisieren und so. Also Leute, die sich auskennen mit Total War und die Bock drauf haben. Und das ist wohl, wie gesagt, ich kann es eben nicht bestätigen, weil ich selber nicht authentisch mit Leuten aus der chinesischen Community sprechen kann in dem Fall. Aber das habe ich viel gelesen, dass das ein Grund sei. Und es ist natürlich ich finde es einerseits nicht unnachvollziehbar, interessanterweise, also weil jetzt bestimmt auch bald Leute sich an den Kopf klatschen, so, oh, wieder die chinesischen Gamer machen wieder irgendwie alles blöd. Man muss sich mal vorstellen, was die englische Community gemacht hätte, wenn, was weiß ich, Legend of Total War und all diese Leute keinen Key bekommen hätten und dafür irgendwelche, ich weiß nicht, Beauty-Streamer oder sonst was, dann glaube ich, hätten wir das gleiche Review-Bombing, ehrlich gesagt, aus der englischen Community. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem, würde ich sagen, falsch, weil das ist halt was nichts mit dem Spiel zu tun hat. Und dann dem Spiel auf Steam, weil der Käufer auf Steam sieht ja nur Bewertungen schlecht, kein gutes Spiel. Und während die Performance-Probleme, finde ich, legitim sind, wenn man sie halt hat, dann sollte man das kritisieren, ist halt Steam eigentlich kein Kanal, wo die PR bewertet werden sollte für das Spiel. Aber nur, dass ihr da diesen Kontext habt, uns sind diese Sachen bewusst. Ich sage auch in beiden Fällen nicht, dass es keine legitimen Gründe für die Beschwerden sind, aber nur eben zum Kontext, warum loben wir das Spiel, wenn die Steam-Reviews so sind, wie sie sind. Das sind die Gründe. Es sind zwei Kritikpunkte, die wir halt beide nicht haben. Und da sind wir uns auch alle drei ja einig.
Das macht es auch ein bisschen schwer, wirklich abzuwägen, wie überbordend jetzt, sag ich mal, die Technikprobleme sind. Weil du halt nicht sagen kannst, ob jetzt die, also Hälfte der Reviews sind halt negativ. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als die Hälfte sind negativ. Und du kannst jetzt halt nicht das eine von dem anderen trennen und dann genau einen Überblick davon bekommen, wie groß jetzt genau, sag ich mal, der technische Aspekt ist und wie groß der Teil ist, der aus China kommt, was
also
die Herausforderung ist.
Ich lese da gerade so ein bisschen durch, tatsächlich. Ich habe das gerade offen. Und da sind viel auch so Sachen drinnen wie, ich gebe einen Daumen nach unten, weil weniger Einheitenvielfalt als im Vorgänger. Und wenn ich sowas lese, dann kann ich halt die ganze Rezession einfach nehmen und im Klo runterspülen. Weil klar hat ein Spiel, das x DLCs rausgebracht hat und bereits die ganzen Einheiten aus dem ersten Teil implementiert hat, mehr fucking quasi, also quasi Einheitenvielfalt als davor, so als jetzt ein Spiel, das frisch rausgekommen ist. So natürlich, was erwarten sich die Leute? Ich wünsche mir bei sowas, wenn Leute solche Rezensionen schreiben, wünsche ich mir halt einfach, dass man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen damit auseinandersetzt, wie halt der Vorgänger released wurde, was beim Vorgänger zum Release da war, wo es überhaupt nur 4 Fraktionen gab und keine multanen quasi 8 Runden, Multiplayer-Runden und keine Belagerungsschlachten und keine Ahnung. Also ich lese diese Dinge und ich ärgere mich einfach nur drüber, weil ich halt das Gefühl habe, dass es, also es ist halt einfach super weird. Und dann steht halt irgendwie ganz oft, ja, es ist ganz, ganz schlecht optimiert. Und dann frage ich mich halt, ja, aber was ist denn schlecht optimiert? So, was denn? Gibt nichts. Es steht nicht dabei, ja, es ist gecrashed oder das oder dies, sondern es ist halt immer weniger Einheitenvielfalt. Und es ist schlecht optimiert. Hm. Okay.
Hilfreich.
Gut. Und was jetzt? So. Ja.
Und es gibt halt tatsächlich auch da wieder, also da stimme ich dir zu. Also ich finde halt, also weniger Einheitenvielfalt ist ja immer Meinung und sowas, ne? Ich will nicht sagen, irgendwie kein legitimer Kritikpunkt, aber da würde ich auch einfach widersprechen. Also das Spiel hat, finde ich, also da, was die Völkervielfalt angeht, kannst du dich, finde ich, echt nicht beschweren. Das hat zum Launch eigentlich mehr als jedes Total War je hatte. Also erst recht nochmal verglichen mit den historischen. Gleichzeitig, ich sehe auch ein paar negative Reviews, die halt tatsächlich auf das abzielen, was wir auch schon gesagt haben, dass die Kampagnenmechanik, die frustriert halt einige Leute. Mhm. Also einer schreibt hier so, leider macht die Kampagne überhaupt keinen Spaß, das Warten auf die Chaos-Tore nervt und die KI wirft mir ein Problem nach der anderen entgegen, was kein Problem wäre, wenn mein beste Armee nicht ständig im Reich des Chaos gebunden werde. Genau, das sind so Sachen, die sehe ich auch. Also ich würde auch eben nicht sagen, das Spiel ist perfekt oder sowas, aber es schmerzt mich schon zu sehen, dass ein Spiel, mit dem ich gerade wirklich einfach trotzdem unterm Strich echt viel Spaß habe, bei 62% positiv steht, was halt ja für den Spieler wirklich ein Alarmsignal ist. Ne? So, nicht kaufen.
Oh, ich finde so lustige Dinge gerade, dann so Sachen wie, ja, die Einheiten funktionieren nicht, es ist verbuggt, meine Kislev-Dinger schießen nicht und das Einzige, was ich mir denke, ist, ja, hast du auch darüber nachgedacht, dass Pistolen nicht über deine eigenen Einheiten drüber schießen können? Du beschreibst gerade, dass Einheiten in der dritten Reihe nicht schießen können. Ja, das sind Pistolen. Die musst du seitlich hinstellen. Bogenschützen schießen drüber. Pistolen nicht. Das ist Game-Mechanik. Das ist nicht das Game verbuggt. Du verstehst das Game nicht.
Jetzt wird hier knallhart. Hier mach mal YouTube-Video irgendwie so, Shoyoka reads bad reviews oder sowas, ist doch ein klassischer Content, Pia.
Ah, ich finde sowas so schade. Ich finde es so schade, weil es ist halt so viel Depp, die in dieses Spiel hineinfließt. Es sind eben genau solche Details, die dieses Spiel so gut machen, dass du eben nicht deine Bogenschützen irgendwo in den Wald reinschießen kannst, weil der Wald auch die Bogenschützen blockieren kann, dass du eben eine Sichtlinie brauchst für Zauber, die gemacht werden, dass die Hügel einen Einfluss haben, dass das Wasser einen Einfluss hat, dass die einzelnen Einheiten sich drehen müssen. Das ist ja das, was es gut macht. Und dann guckst du auf Steam und dann bewerten Leute das mit negativ, weil sie es nicht verstehen. Und das ist so schade. So setz dich doch mal mit dem Spiel auseinander. Nur weil du es nicht kannst, ist das Spiel nicht schlecht.
Das stimmt. Es mischt sich ein wenig eben nachvollziehbare Kritik mit leider ein paar Punkten, wo wir eher entweder anderer Meinung sind oder halt eben Sachen, die das Spiel eigentlich gar nicht direkt betreffen, wie eben die PR und sowas. Unterm Strich wird man dennoch sehen müssen, also das ist natürlich, man muss es so hart sagen, das ist eine Katastrophe für Creative Assembly gerade. Also dass du gehst auf Steam und siehst halt erstmal nur das, du siehst ja erstmal nur die Bewertung. Da müssen sie irgendwie agieren und reagieren drauf. Ich hoffe sehr, dass sie halt, also für die Leute, die das betrifft, dass sie die Performance nochmal verbessern, dass sie da vielleicht noch Optimierungen hinkriegen, dass da vielleicht eine Quelle von negativen Reviews wegfällt. Ich würde mal vermuten, sie werden auch relativ bald, wie gesagt, also es wäre, finde ich, ein guter Schritt, diese Kampagnen-Startoption einzubauen, Spiel einfach auf Eroberung ohne Portale. Ich glaube, das wäre ein sehr schneller sogenannter Quick-Win, den sie irgendwie machen könnten, um darauf zu reagieren, bis dann Mortal Empires kommt. Und dann würde ich auch sagen, da sind wir uns ja einig, sie müssen jetzt einfach möglichst bald Mortal Empires bringen. Oder Immortal Empires, wie gesagt, in dem Fall, die hat ja nochmal einen anderen Namen. Um da halt schnell zu reagieren. Ich würde mal vermuten, sie sind auch gerade überrumpelt von der Rezeption. Ich ebenfalls, ich finde, das war halt nicht abzusehen, weil man hat es ja gesehen verschiedenste Leute haben es ja vorab gespielt, hatten alle Spaß damit. Reviews sind ja auch sehr positiv, auch von Streamern kommt viel Positives. Ich höre auch so aus meinem privaten Umfeld, sage ich mal, eigentlich weitgehend Positives. Du ja auch, Fabiano. Und du hast auch gemeint, Pia. Also wird man sehen müssen, wie sich das entwickelt. Aber sie werden da irgendwie drauf reagieren müssen. Da ist jetzt letztlich auch erstmal egal, wie berechtigt die Kritik ist. Ne? Das darf nicht auf deiner Steam-Seite stehen. 62% sind positiv. Das ist halt echt, gerade heutzutage, wo Leute sehr vorsichtig geworden sind, ist das ein Problem. Deswegen hoffe ich, sie kriegen das in den Griff.
Ich muss aus diesem Sumpf raus. Ne? Ich lief immer noch. Und dann siehst du einfach,
geh raus, Pia, weg!
0,3 Stunden gesamt gespielt und schickt dir einfach so eine 600-Wörter-Review darüber, wie schlecht das Spiel ist. Hast du es wirklich überhaupt, bist du über die Option hinaus? Okay, gut.
Hat zu lange geladen und 600 Seiten negatives Review.
Oh, es ist ein großartiges Spiel. Ich hoffe, dass sie mit voller Begeisterung und Liebe dranbleiben und dass sie es nicht verwerfen.
Ich bin da. Ich bin da optimistisch. Also wie Creative Assembly, einfach auch die Vorgänger, wie cool sie die servicemäßig angepackt haben. Ich hoffe ja immer noch, es kommt dann irgendwann endlich so eine Collection oder eine Sammlung oder Game of the Century Edition, wo halt alle drei Teile drin sind mit geilen DLCs und dann dieses Riesenpaket irgendwann zusammenbekommst. Weil ich finde, sie haben halt Warhammer so cool verbessert und vergrößert und mit DLCs angereichert, sodass es halt eben Warhammer 2 zu diesem Behemoth wurde, der es jetzt eben ist. Und ich, auch wenn jetzt die Reviews da ein bisschen Probleme bereiten, denke ich dann doch schon, dass sie diesen Kurs weiterfahren. Weil das ist ja auch was Warhammer 3 jetzt so gut macht, dass halt eben über Jahre die anderen Teile verbessert wurden mit Updates, mit DLCs und davon profitiert das Spiel jetzt sogar.
Ich möchte eine allerletzte Sache zu den Reviews sagen, weil ich das unfassbar spannend finde gerade, weil du das gerade angesprochen hast, mit dass sie halt so eine gemeinsame Edition rausbringen. Ich habe jetzt einfach mal so grundsätzlich, weil es mich interessiert hat, geguckt und was ich extrem spannend finde, wenn du dir den zweiten oder den ersten Teil anschaust, die alle großteils positiv früher bemessen waren, steht jetzt beim zweiten Teil dabei, kürzlich Rezessionen großteils negativ und der erste Teil ist von großteils positiv auf ausgeglichen runtergesprungen. Also man kann mir jetzt niemand erklären, dass das irgendwas mit konstruktiven Kritiken zu tun hat, wenn Spiele, die seit Jahren draußen sind und geliebt werden, ganz zufälligerweise im letzten Monat so runtergebombt werden, dass die jetzt auch negative Reviews bekommen. Also sorry, aber da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr über Rezensionen reden. Damit ist der Fall in meines Erachtens nach closed.
Also ich sehe auch gerade, die Top-Review gerade für Warhammer 1 ist einfach eine Kritik, dass er nicht im Preis gesenkt wurde.
Was denken sich Leute manchmal?
Und ich meine, also man kann das Argument schon machen. Ich würde auch sagen, Fabian, es wäre dann schon cool, wenn jetzt dann mal eine Sammeledition noch käme. Aber gleichzeitig ist Warhammer 1 immer noch ein umfangreiches, großes Strategiespiel. Es wurde auch inzwischen ab und an mal verschenkt. Also Amazon hat es bei Prime, glaube ich, verschenkt. Ich glaube, Epic auch mal, das weiß ich aber gerade gar nicht mehr. Klar, man kann drüber streiten, sollte es immer noch 60€ kosten. Aber trotzdem finde ich dann dafür Review-Bombing für ein einfach sehr gutes Spiel, das über Jahre supported wurde. Es ist ja nicht so, als hätte das hat ja alles ewig noch Patches bekommen. Und dann zu sagen, jetzt aber negativ, weil ihr werft mir es jetzt nicht hinterher, wo der Nachfolger da ist, muss ich auch sagen, also nee, Leute. Also,
zumal du den dritten Teil jetzt auch im Xbox Game Pass um 1€ bekommst.
Ja, also es ist
und der erste Teil bringt dir jetzt noch gar nichts, weil es noch keine Immortal Empires gibt.
Also finde ich auch ein bisschen, ich meine, klar, du musst schon sagen, dass jemand, der jetzt neu reinkommt für den Dreier und den dann spielt, und dann kommt Immortal Empires, wenn ich das richtig sehe, muss der dann 180€ für Immortal Empires zahlen, weil er beide anderen Teile zum Vollpreis kaufen muss. Ich weiß gerade gar nicht, wie das funktionieren wird, Immortal Empires. Wie war das denn beim Einser, also beim Zweier? Werde ich den Zweier und den Einser beide brauchen, um es überhaupt zu spielen? Oder habe ich dann nur die Fraktionen daraus nicht? Weil das wäre ein sehr relevanter Unterschied.
Ich glaube, du brauchst es, um es zu spielen. Mhm. Bin ich mir relativ sicher.
Ich glaube, das wäre gut, wenn sie das vielleicht abspecken würden, auf dass du nur den zweiten brauchst. Mhm. Weil im zweiten in der Theorie ja die Immortals-Karte schon drinnen ist, die dann, also würde Sinn machen. Ich glaube, wenn sie wirklich verlangen, dass du alle drei Teile um den Vollpreis holst, dann ist das hart. Dann bin ich definitiv an dem Punkt, wo ich das kritisiere.
Ja.
Das werden wir dann sehen. Also im Zweifelfall erstmal für den Angeklagten. Ich möchte mich noch nicht vorab über etwas beschweren, was noch nicht passiert ist.
Ja, irgendwie so ein Rabatt im Deal, wenn du Warhammer 3 hast, dann Rabatt auf die ersten beiden Teile oder so, irgendwas in die Richtung. Vielleicht kommt ja auch, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn das Update kommt, die eine Zeit lang reduziert sein werden. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht die langfristige Lösung, sondern da muss man den Leuten, glaube ich, schon etwas entgegenkommen mit, zum Beispiel in der Collector's Edition. Aber das bringt ja den Leuten nichts, die Warhammer 3 jetzt schon haben.
Das würde ich, also da wäre ich auch, weil dann würde ich tatsächlich auch bei euch sein, das würde ich kritisieren. Also gerade, weil halt auch Immortal Empires so notwendig ist, weil es der einzige Weg ist, Sandbox zu spielen. Also wäre auch noch mal was anderes, wenn es eine Sandbox-Kampagne im Grundspiel jetzt schon gäbe. Aber ich finde, es ist schon, du brauchst das für die volle Total War Experience. Mhm. Und wenn sie dann sagen, diese Kampagne kostet 180€, obwohl du ja die anderen 120€ vielleicht nicht mal brauchst, weil du willst ja vielleicht nur Immortal Empires mit Zinch spielen, in meinem Fall zum Beispiel. Also es ist nicht was, es würde uns nicht betreffen, wir haben die Spiele alle schon und bergeweise DLCs und so, aber ich würde, also gerade wenn sie, es wäre auch einfach schlau aus Entwicklersicht, weil ich merke es auch bei mir im Stream immer wieder, im Chat, es kommt sehr oft die Frage, Maurice, wie ist das für jemanden, der jetzt neu bei Total War reinkommt? Also das Spiel bringt gerade neues Blut in die Serie und das ist ja auch genau, was sie wollen, deswegen offensichtlich auch dieser Prolog. Du willst diesen Leuten nicht sagen, und jetzt bitte 120€ noch für Teil 1 und 2, damit du das volle Spiel bekommst. Ich fände es absolut fair, entweder halt zu sagen, es gibt irgendwie eine Collector's Edition oder du brauchst vielleicht nur den zweiten. Oder also die beste Lösung wäre für mich eigentlich, jeder kann das spielen und du kannst halt da die Fraktionen spielen, die du besitzt. Und wenn du halt nur den dritten Teil besitzt, dann hast du halt nur diese Fraktionen. Und wenn du die Dunkelelfen willst, dann musst du den zweiten Teil kaufen. Wenn du dieses Imperium willst, musst du den ersten Teil kaufen. Das fände ich fair.
Was sie mit den anderen Updates ja auch so machen. Also wenn Waldelfen kommen als DLC, dann hast du ja immer auch im Spiel, kannst du halt nur spielen.
Genau, aber ich habe gerade nochmal geguckt, es ist tatsächlich so, bei Immortal Empires war es so, dass du beide Spiele besitzen musst. Und es steht jetzt gerade, ich finde gerade die offizielle Quelle nicht, aber auf der Fan-Wiki steht, du wirst alle drei Spiele auch noch auf dem gleichen Store besitzen müssen.
Ja.
Also wenn du eins auf Steam, eins auf Epic hast, geht das auch nicht.
Ja.
Also ich würde sehr hoffen, dass sie da noch einiges tun, um Spielern entgegenzukommen. Weil wenn nicht, da würde ich dann tatsächlich die Kritik der Fans voll verstehen und auch teilen und wahrscheinlich sogar selber irgendeine Kolumne machen oder sowas. Weil das geht nicht. Du kannst dafür keine 180 Euro für diese Kampagne verlangen. Also ich weiß, da steckt viel Arbeit drin und da steckt auch mehr Arbeit drin und so weiter und so fort und sowas. Und ich sag auch nicht, das muss allen geschenkt werden oder sowas, aber nicht 3 Vollpreisspiele.
Weiß jemand, wie das bei Hitman war? Weil es ist doch so ähnlich. Die gibt es ja auch die 3 Hitman-Teile und die kannst du ja auch irgendwie miteinander kombinieren.
Da müssten wir jetzt Dimi dabei haben, der wüsste das. Aber wir haben auch eh schon zu viel gelabert. Das heißt, wir haben hier jetzt zum Schluss, ne, wie wir es in diesem Podcast machen, wir haben nochmal einen knallharten Anspruch an die Entwickler gestellt, ne? Mortal Empires, also Immortal Empires, A, bald und B, billiger als es aktuell scheint, bitte. Ne, wir sind hier einfach wirklich gnadenlos
gefordert. Bald und billig. Sehr
bald
schön.
Und billig, genau. Bald und billig ist unsere Forderung. Einfach allgemein.
Wie Blut dem Blutgott, nur anders.
Richtig. Und ich meine, das auch noch, ne? Der Blut-DLC könnte auch mal bald kommen, ne? Gibt's auch noch keinen. Aber das ist mir persönlich immer gar nicht so wichtig. Aber ich weiß, es gibt Leute, denen das sehr wichtig ist. Aber ja, bald und billig, Leute, ist unser Schlachtruf, den wir hier haben, Korn. Und dann sage ich euch beiden vielen Dank für eure Beiträge. Ich mache zum Abschluss mal ein bisschen schamlos Werbung. Fabiano hat für uns A, den Test auf GameStar.de gemacht und B, auch das Testvideo. Das können sich alle anschauen, die nochmal einen umfassenden Eindruck von dem Spiel haben wollen. Pia streamt es regelmäßig als Shurioka auf Twitch und eben ab und an auch mit mir, der ich auch auf Twitch bin, als Überraschung Maurice Weber. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Aber wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr von meinem Geschwätz schon genug gehört. Das heißt, Pia kann euch ja noch mal was Neues liefern. Also guckt erstmal bei ihr rein.
Mal gucken, wie oft du mich jetzt einlädst. Dann nerv ich die Leute hier auch.
Das stimmt.
Und wir sind jetzt mit den Strategiespielen langsam durch. Dann habe ich nicht mehr so Sinnvolles zu erzählen. Noch hier sitzen und sarkastische Kommentare machen.
Mehr mache ich ja auch nicht. Also ich sehe schon, du passt hier super rein in diesem Podcast. aber tatsächlich, der super Strategiemonat ist jetzt erstmal durch. Und es war mir eine Freude, ihn mit euch beiden zu begleiten. Und jetzt gucken wir mal, ob das der Rest des Jahres, also wir haben ja jetzt schon genug für den Rest des Jahres, ne? Wenn ab jetzt nichts mehr released würde, wäre ich immer noch gut beschäftigt für das ganze Jahr, glaube ich. Und,
Civilization 7.
Ja, wow, oh Gott. aber ganz sicher, ich meine, eine Sache können wir uns sicher sein, es wird DLC für Warhammer 3 kommen. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, zu Immortal Empires treffen wir uns wieder hier in dieser illustren Runde.
Jawohl.
Hoffen mal, dass es eben auf jeden Fall noch dieses Jahr kommt, eben bald und billig. Und damit bin ich durch, liebe Leute. Abonniert natürlich auch diesen Podcast. Oh, Micha wird mir den Kopf abreißen, wenn ich das nicht noch mache. Jetzt mache ich hier Werbung für alle uns Einzelpersonen. Aber der GameStar-Podcast, Leute, ne, der ist ganz fantastisch. Abonniert ihn auf allen Podcasts. Nicht nur die ihr benutzt, auf allen bitte. Ist mir egal, ob ihr Spotify benutzt oder so. Ihr lasst uns da trotzdem Sterne-Reviews und Abos da. Denn es ist ein ganz toller Podcast. Auch wenn ich nicht dabei bin, machen die Kollegen hier wunderbare Sachen. Außerdem haben wir auch noch gerade ein zweites Format. Die liebe Geraldine fragt regelmäßig Leute, was sie so spielen. Und es wird in 15 Minuten beschrieben, was es aktuell gerade so an coolen Sachen gibt. Ich war da auch schon mal, Überraschung, ich habe über Siedler geredet, habe ich viel gemacht in letzter Zeit. Auch das guckt ihr euch bitte gerne mal an. Und ich glaube, jetzt habe ich mein moralisches Soll erfüllt. Ich habe euch in 10 verschiedene... Halt, ich war neulich auch noch bei Marco und habe bei Nerd und Kultur auch ein toller Podcast über die Herr-der-Ringe-Serie geredet. Also ist ja nicht so, als hättet ihr gerade schon genug zu spielen. Ich baller euch jetzt noch euren ganzen Entertainment-Plan durch. Ihr hört alle Podcasts, schaut alle Pia-Streams, guckt alle Fabiano-Videos, lest alle Fabiano-Artikel und dann seid ihr auch ihr gut beschäftigt, selbst wenn dieses Jahr kein einziger Release mehr kommt. So, jetzt bin ich durch. Damit beenden wir es, bevor wieder irgendwer was Unverschämtes sagen kann. Tschüss, Leute.
Tschüss. Ciao.
Es ist tatsächlich so, dass Maurice in Flammen aufgeht, wenn er länger als eine Stunde aufhört zu reden.
Was hast du jetzt für eine unverschämte Stichelei? Nachdem ich hier selbstlos all meine Kollegen bewerbe, kommt er hier an.
Ich habe ja nicht gesagt, dass was Schlechtes ist. Man hört dir ja gerne zu.
Ach so. Okay, jetzt werde ich wieder rot.
Gerade noch gerettet.
Puh.